Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, mittlerweile zu unserer sechsten Veranstaltung zum Thema Civil Wars, Bürgerkriege. Ich darf mich wieder im Namen von Linz 09 bedanken dafür, dass Sie diese Veranstaltungsreihe sozusagen finanziert haben und mitorganisiert haben. Mein Name ist Christian Klösch und ich bin Historiker und werde Sie heute Abend sozusagen durch den Abend begleiten. Der heutige Diskussionsabend hat den Titel Heimat ist dort, wo die Freiheit wohnt, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien in Oberösterreich. Es freut mich da besonders, dass ich Ihnen unsere zwei Gäste begrüßen darf. Zuerst darf ich Frau Ruzica Miljecevic begrüßen aus Bartischl. Und neben mir sitzt Herr Nenad Vukosajevic aus Belgrad. Und beide werde ich Ihnen noch später näher vorstellen. Vorher möchte ich noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum Abend und zum Thema machen. Also wir haben ja angefangen sozusagen mit dem Bürgerkrieg vom Februar 34 in Österreich, der 34 stattgefunden hat, mit dem spanischen Bürgerkrieg zwischen 36 und 38, mit dem italienischen Bürgerkrieg zwischen 43 und 45. Und das sind alles Konflikte, die ewig her sind, 60, 70 Jahre. Und letztes Mal haben wir uns schon mit Ex-Jugoslawien auseinandergesetzt und heute auch. Und dieser Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien ist erst sozusagen vor 14 Jahren zu Ende gegangen. Also ist eigentlich der jüngste Konflikt, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und auch deshalb ist es wahrscheinlich sehr schwer, heute darüber zu sprechen und einen Weg zu finden, sozusagen mit den Menschen, die diesen Konflikt miterlitten haben, sozusagen umgehen zu lernen. Wir werden es bei unserer Veranstaltung nicht schaffen, sozusagen die Kriegsschuld auszuverhandeln und auch nicht schaffen, zu entscheiden, wer zu wie viel Prozent für welches Leid wann und wo verantwortlich ist und verantwortlich gemacht werden kann. Damit will ich aber nicht sagen, dass das nicht wichtige Themen und Fragen sind. Nur wollen wir die sozusagen bei unserer Veranstaltung heute nicht besprechen oder einen anderen Schwerpunkt legen und uns die Frage stellen, wie die Menschen in Ex-Jugoslawien und in den Nachfolgestaaten sozusagen von Jugoslawien und die Flüchtlinge, die in Österreich leben, mit dem, was geschehen ist, umgegangen sind und umgehen gelernt haben. Im Vorfeld wurde diese Veranstaltung auch kritisiert, weil sozusagen kein bosnischer Muslim oder Muslime am Podium sitzt. Bosniak. Dafür aber einen Serbe und eine Kroatin. Dazu möchte ich sagen, dass wir sozusagen auch eine Bosniakin eingeladen haben, aber sie wollte eine Flüchtlingsbetreuerin der Volkshilfe, aber sie wollte sozusagen nicht kommen, weil sie sozusagen es nicht über das Thema in der Öffentlichkeit in dieser Form sprechen wollte, was, glaube ich, zu respektieren ist. Und ich denke aber, dass man eigentlich nicht in den Vordergrund stellen sollte, welche Nationalität sozusagen unsere Gäste hier sozusagen haben, sondern dass man in den Vordergrund stellen soll, was sie zum Sagen haben als Person. Und ich denke, dass man sozusagen, was ihr sozusagen als Person darüber zu sagen habt, darüber kann man dann hart und kontroversiell diskutieren. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob man der Meinung ist oder ob man anderer Meinung ist, aber es sollte eigentlich nichts damit zu tun haben, ob jemand Kroatin oder Serbe oder Bosniakin oder was auch immer ist. Und dass es sozusagen Sie die Möglichkeit haben, mit unseren Gästen zu diskutieren, dafür wird es sozusagen heute Abend noch genug Gelegenheit geben. Ich werde mal kurz skizzieren, wie ich mir das vorgestellt habe, wie unser Diskussion stattfinden soll. Also ich möchte gerne mit der Frau Ruzica Miljecevic beginnen. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie ist in Nordbosnien an der kroatischen Grenze geboren. Sie hat von 1985 bis 1990 Soziologie an der Universität in Sarajevo studiert und hat dort 1991 ein Studium der Journalistik begonnen. Und 1992 ist sie dann nach Kriegsbeginn nach Österreich geflüchtet und beteiligte sich 1993 an einem Projekt im Bezirk Gmunden zum Thema Kriegsopfer, vergewaltigte Frauen. Und seit 1994 ist sie Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuerin bei der Oberösterreichischen Volkshilfe und leitet seit 2001 das Integrationsbüro in Bad Ischl. Und ich glaube, wir werden zuerst einmal heute am Abend damit beginnen, sozusagen zu diskutieren, wie die Situation der Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien in Oberösterreich ist. Und möchte vielleicht sozusagen mit dir beginnen und die bitten, vielleicht fangst du mit deiner persönlichen Geschichte an und sagst uns, wie du sozusagen nach Oberösterreich gekommen bist und dazu gekommen bist, zu dem, was du jetzt machst.
Danke. Dobra večer, schönen guten Abend. Mein Name ist Milicevic Ružica. 1992 bin ich wie viele tausende Personen aus Bosnien aufgrund des Krieges nach Österreich gekommen. Genau gesagt am 13. April, das war ein Tag, an dem mein Leben total verändert worden ist. Also das ist mein zweiter Geburtstag. Am 5. April war ich beteiligt, wie andere Studenten, an einer großen Demonstration in Sarajevo. Wir haben gegen Krieg demonstriert und gedacht, uns kann das nicht passieren. Irgendwo anders schießen die Menschen aufeinander, die Granaten fallen, aber in Bosnien kann sowas nicht sein. Das war immer eine multikulturelle Stadt und multikultureller Staat, Bosnien und Sarajevo, und das kann nicht sein. Und wir waren sehr naiv. Tagsüber sind wir in die Stadt gegangen, haben eingekauft, uns gut versorgt, und in der Nacht wurde wieder beschossen auf die Stadt, und man denkt sich einfach so, mich kann das nicht treffen. Eine Cousine von mir, die in Nordbosnien gelebt hat, hat mich überredet, die Stadt zu verlassen. Und ich habe das große Glück gehabt, mit dem letzten Zug, der Richtung Belgrad gefahren ist, die Stadt zu verlassen. Später gab es keine Züge, nur so spontane, wie sagt man, Möglichkeiten, die Stadt zu verlassen. Auf meinem Weg, ich habe auch vorher kurz erzählt, bin ich zwischen Stadt Doboj und Stadt Odžak, wo ich hinfahren wollte, also auf die lange Kolonnen von der jugoslawischen Armee gestoßen. Das waren kilometerlange Kolonnen, die Richtung Nordbosnien gefahren sind. Meinem großen Glück, in diesem Bus, in dem ich drinnen war, noch 5 Personen, war ein Nachbarn von mir, ein Serbe. Der ist dann hinausgegangen und hat ausgehandelt ein Teil jugoslawischer Armee und ein Teil Chetniks waren dabei, dass sie uns einfach den Weg freilassen, dass wir dann unsere Stadt passieren dürfen. Und ich bin ihm heute sehr dankbar, weil er hat mir und den anderen sozusagen Leben gerettet. Dann bin ich in meine Stadt, Heimatstadt gekommen und habe kurz mit meinem Vater gesprochen und mit unseren Nachbarn und habe gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr alle wegflüchtet, weil da ist eine große, kilometerlange Kolonne von der Armee mit dem Panzer. Ihr müsst einfach wegflüchten und euer Leben retten. Die Bewohner haben gesagt, wir gehen nicht weg, wir bleiben da, wir halten so Wache in der Nacht, wir wollen da drinnen bleiben. Und unsere Nachbarn im nächsten Ort, die Serben, die halten auch so Wache. Ich habe gefragt, von wem fürchtet ihr euch und warum haltet ihr die Wache? Ja, die Nachbarn, wir fürchten uns von ihnen, die fürchten uns sich von uns. Wir wollen uns so quasi, es ist um die Angst gegangen. Die Menschen haben sich voneinander gefürchtet, ohne Grund zu haben. Abgesehen jetzt von dieser Armee, die in die Richtung die Stadt gefahren ist. Ich habe mir gedacht, ich bleibe nicht da. Ich fahre nach Kroatien und schaue, dass ich nach Österreich komme, wo meine Mutter auch war. Und bin dann am 13. April nach Bad Ischl gekommen. So, das war so eine kurze Geschichte von mir. Und das ist mein zweites Leben ist an diesem Tag begonnen. Ich hatte großes Glück, dass ich dann 1994 bei der Volkshilfe begonnen habe zu arbeiten und irrsinnig viele engagierte Personen kennengelernt habe und mir gedacht, da gibt es eine Hoffnung, da gibt es so viele Menschen, die uns helfen wollen. Und da bin ich selber konfrontiert worden mit dem Thema, mit der Versorgung, wie geht man mit den Flüchtlingen und mit den Vertriebenen um. Und da möchte ich was dazu sagen, dass also in der Zeit von 1991 bis 1995 sind 80.000 Kriegsflüchtlinge nach Österreich gekommen und 17.000 nach Oberösterreich. Und da gab es auf zwei Ebenen die Betreuung von den Flüchtlingen. Auf der staatlichen Ebene war Unterkunft und Versorgung, also Verpflegung gesichert. Und es gab viele Personen, die dann privat untergebracht worden sind. Die Europäische Staatengemeinschaft, obwohl die unterschrieben haben, Genfer Flüchtlingskonvention, die waren nicht irrsinnig erfreut auf so große Flüchtlingswelle, die nach Österreich gekommen ist. Eigentlich haben die Menschen Flüchtlingseigenschaften gehabt und hätte man auch ihnen Asyl gewähren können, aber da war niemand wirklich erfreut, jetzt so viele Menschen zu legalisieren und ihnen Asyl zu geben. Und da erschuf man eine de facto Aktion, Bosnien-Aktion, die Menschen dann zu einem vorübergehenden Aufenthalt in Österreich ermöglicht hat. Auf der anderen Seite gab es, wie gesagt, diese zivilgesellschaftliches Engagement und viele Personen, die privat untergebracht worden waren, wurden durch die österreichischen Familien auch mit großem Engagement betreut. Jetzt zu der Situation damals, wie die Flüchtlinge.
Also wie würdest du die Situation damals beschreiben? Also wie hat die Gesellschaft in Österreich oder in Oberösterreich speziell oder in Bad Ischl sozusagen auf diese Flüchtlinge reagiert? War da sozusagen Empathie da? War da irgendwie ein Gefühl da, sozusagen, dem muss man helfen? Oder war das so schon eine Art von Antipathie da?
Nein, die Zivilbevölkerung hat mit einem großen Engagement die Flüchtlinge also aufgenommen und betreut und große Solidarität gezeigt. Und für mich und viele andere war wichtig, nach der Ankunft nach Österreich mit der alten Ideologie abzubrechen. Dass wir diese kommunistische Ideologie, in der wir aufgewachsen sind, überhaupt akustisch mit der deutschen Sprache etwas anzufangen. Ich kannte die Sprache nur aus den Kriegsfilmen, in denen auf der einen Seite die Partisanen die Guten waren und die Deutschen immer böse Faschisten. Und du hörst immer die deutsche Sprache in einem Kontext der gewalttätigen Verben. Schießen, töten, vergewaltigen und so weiter und so fort. Und ich bin da gekommen und ich habe damit kämpfen zu müssen, die Menschen, die mir die Hand gereicht haben, lieb zu gewinnen. Ich musste ausschalten, diese Erinnerungen aus diesen Kriegsfilmen. Mhm. Zum Glück gab es auch bei uns Heidi. Das war der einzige so Film, wo man in einem liebevollen Kontext die deutsche Sprache hören könnte. Das war jetzt für mich wichtig, zuerst mit der alten Ideologie abzubrechen und andererseits anzuerkennen, sagen, es gibt so viele liebevolle Menschen, die mir gut wünschen, meinen, die uns helfen. Und wie ich am Anfang an erwähnte, großes Glück war auch bei der Volkshilfe anzufangen zu arbeiten, wo ich sage, es gibt so viele engagierte Kollegen und Kolleginnen, die über die Aufgabenkontext hinaus wirken und Menschen betreuen. Und in Bad Ischl habe ich auch viele Privatpersonen kennengelernt und erlebt, die sich auch so auf Privatebene für konkrete Familien eingesetzt haben und das sind aus diesen Zeiten also große Freundschaften geworden. Hm. Also wie gesagt, viele positive Erlebnisse.
Du hast gesagt, es sind 17.000 Kriegsflüchtlinge in Oberösterreich aufgenommen worden. Wie viele davon sind heute noch, leben
also
heute noch?
Zwischen 9.000 und 10.000, so, es ist keine, wie sage ich, konkrete offizielle, zwischen 9.000 und 10.000 Personen sind in Oberösterreich geblieben. Also alle Menschen, die dann Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden haben, eine Beschäftigungsbewilligung bekommen, die haben dann Fuß fassen können, in Oberösterreich sind auch geblieben. Und bei den Menschen, die jetzt in der Zeit zwischen 91 und 95 keine Arbeitsbewilligung bekommen haben, die haben so quasi zurückkehren müssen. Aber es war auch nicht so ganz gezwungen. Es gab seitens der Sozialhilfeabteilung damals so Gespräche mit den Personen in Familien. Und dann hat man geschaut, dass man auch aus humanitären Gründen die Menschen und Familien, dass sie da bleiben dürfen. Also ich habe zwei Fälle, wo die Kinder krank waren. Und da haben mit dem damaligen Herr Katzling, hat geheißen, von der Sozialhilfeabteilung geregelt, dass die Menschen bleiben, obwohl sie noch immer keine Bewilligung damals erhalten haben. Also das ist so meine Praxisfälle aus der Arbeit.
Ich habe gelesen, es sind in Oberösterreich leben 44.000, sozusagen aktuelle Zahlen, 2008 Statistik Austria, es leben 44.000 Personen, die in Ex-Jugoslawien, also inklusive Slowenien geboren sind. In Oberösterreich davon sind sozusagen 11.000 Flüchtlinge. Wie ist sozusagen das Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen? Also die schon vielleicht vorher, genau. Arbeitsimmigranten, die vorher hier in Oberösterreich gelebt und gearbeitet haben, und die Flüchtlinge, die gekommen sind.
Ja, die Arbeitsmigranten, die so in 70er Jahren gekommen sind, waren auch für viele Flüchtlinge in der Zeit sehr wichtig, weil die haben dann damals ihre Verwandten und Bekannten aufgenommen. Die waren auch so, also ich bin auch so zu meiner Mutter geflüchtet, wie viele andere. Ich habe öfters in der letzten Zeit gehört, so quasi die Flüchtlinge sind schuldig, dass es uns nicht so geht, wie es uns früher gegangen ist. Genau von diesen Arbeitsmigranten und Migrantinnen. Dass die Fremdenfeindlichkeit gestiegen ist, seitdem es uns gibt im Land. Und dass ihre Kinder jetzt nicht gescheit Deutsch reden und sprechen können, weil so viele Serben, Kroaten und Bosniaken in Österreich leben. Also damals waren sie sehr engagiert, haben uns freundlich aufgenommen, geholfen, aber so quasi jetzt ist Boot voll, jetzt seid es zu viel. Also
da gibt es einen Konflikt innerhalb der Gemeinschaft?
Der ersten, zweiten und dritten Generation. Also das ist die erste Generation der Arbeitsmigranten, die damals gekommen sind. Also das ist kein Konflikt, das ist eher so ein kleiner Vorwurf.
Eine Frage, die vielleicht interessant ist, sozusagen, du hast erzählt von der Solidarität, die es in den 90er Jahren gegeben hat, auch von der österreichischen Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen. Ich habe den Eindruck sozusagen, dass das Thema Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien so in den letzten Jahren irgendwie aus dem Medien, also aus dem vom medialen Interesse her nicht mehr so vorhanden ist. Und wenn man in den Medien schaut, dann gibt es eigentlich nur eine Flüchtlingsfamilie, die Familie Zogai. Mhm. Und wenn das Thema Flüchtlinge also thematisiert wird, dann sozusagen symbolhaft oder praktisch sozusagen stellvertretend durch diese Familie. Und hast du da Änderung bemerkt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sozusagen von den Flüchtlingen? Geht die Gesellschaft in Österreich jetzt anders um damit als vor 10 Jahren?
Die Solidarität hat sich bestimmt verringert. Also damals war es sehr groß, aber ich glaube, dass viele Österreicher dachten, dass sie nur vorübergehend eine kurze Zeit bleiben und dann wieder weggehen. So wie mit den Arbeitsmigrantinnen, Migranten war, Rotationsprinzip, die kommen und dann gehen wieder zurück. Und wir sind leider Gottes, für manche Gruppen sind schon da geblieben. Und ich glaube, wenn die Menschen jetzt bedürftig sind und hilflos, dann da gibt es keinen so Machtkampf. Da hilft man gern. Und im Laufe der Zeit rede ich wieder von der Stadt, wo ich lebe, Aus diesen mittellosen Flüchtlingen sind Personen geworden, die Eigentumswohnungen besitzen, Häuser, gute Autos, deren Kinder schon mittlerweile auch ins Gymnasium gehen. Und ich glaube, dass da auch ein bisschen, also ich habe oft auch von Österreichern diese Unterstellung gehört, wie haben sie das alles geschafft? In diesem Satz ist auch eine Unterstellung drinnen. Es muss irgendein illegaler Weg sich geben, damit die Menschen jetzt so alles haben, was jetzt Generationen von Österreicher gehabt haben. Und das ist auch die, sage ich, negative Seite von meinen Landsleuten, dass sie sich in puren Materialismus hineingestützt haben. Also nur arbeiten, materielle Güter zu schaffen, sich in die Kredite hineingestützt, verschuldet. Also man will in kürzer Zeit, in 20 Jahren, das schaffen, was drei Generationen von Österreichern immer wieder geschaffen haben, geerbt voneinander. Und das ist eher, also es ist positiv, dass die Menschen arbeiten, dass sie kämpfen, aber mir geht das ein bisschen zu viel in die negative Richtung.
Mhm. Und hat das auch damit zu tun, dass es sozusagen als Flüchtling hat man ja traumatisierende Erlebnisse gehabt, sozusagen. Hat es dann auch mit dem zu tun, dass man versucht, das zu verdrängen und sich sozusagen nur ins materielle Leben zu stürzen und sich dann sozusagen mit dem nicht zu befassen?
Das hat teilweise damit zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass man in eine Gesellschaft lebt, in dem Leistung und Geld große Rolle spielen. Und die Menschen haben ihre Ideale verloren, Heimatverlust. Es ist sehr viel verloren gegangen. Was ist übrig geblieben? Nur das Materielle zu schaffen und sich dadurch zu identifizieren. Wer kennt meine Vergangenheit? Wer kennt meine Vorfahren? Was bin ich da? Wenn ich nicht etwas schaffe, materiell, dann ist alles andere ist unsichtbar. Wir sind Menschen ohne Vergangenheit für die uns nicht kennen. Wenn du jetzt in deine Heimatstadt kommst, jeder kennt deinen Eltern, deine Großeltern, dein Friseur begrüßt dich, weil du irgendwann als Kind dorthin gegangen bist. Und bei uns ist dieses Stück, unsere Geschichte ist weggerissen worden. Und der Mensch versucht sich jetzt durch die Materie zu identifizieren und eigene, ja, das ist eine Identität eigentlich. Und sicherlich ist auch dadurch sehr viel verdrängt worden von diesen traumatischen Erlebnissen, die man im Laufe in verschiedenen Situationen auf der Flucht oder im Kriegsgebiet erlebt hat.
Mhm. Seid ihr damit konfrontiert bei der Flüchtlingshilfe, mit Personen, die durch die Kriegserlebnisse traumatisiert sind? Und wie geht ihr damit um?
Also da würde ich eher sagen, im Asylbereich ist das immer aktuell, weil immer wieder Flüchtlinge nach Österreich kommen, die von der Volkshilfe betreut werden und die frische, traumatisierte Erlebnisse mitgenommen haben. Und bei uns würde ich sagen, das ist veraltet. Damals gab es keine geeignete Fachkräfte, die psychische Betreuung hätten machen können, als die Wunden noch frisch waren, und das ist irgendwie verdrängt worden.
Und ist es in den Familienthemen?
Ja, schon. Aber unsere Menschen sind es auch nicht gewöhnt, jetzt sage ich so, die Schwäche zuzugeben. Jetzt zuzugeben, dass du ein Problem hast und ein psychisches ist eine Schwäche. Und das kann man eher so in kulturellem Kontext betrachten. Also ich habe erlebt, dass ein Österreicher, wenn es ihm schlecht geht, es ist ganz normal, bei euch spricht man, ich gehe zu einem Psychologen, ich mache psychische Betreuung, ich organisiere mir etwas, und bei uns ist das eher dadurch zeigst du deine Schwäche. Lieber du trinkst, du schluckst die Tabletten, du verdrängst das oder irgendwelche aggressive Aktionen innerhalb der Familie, aber eher nicht. Weil du wirst dann als krank bezeichnet.
Mhm. vielleicht um die Brücke sozusagen zur Situation in Ex-Jugoslawien zu schlagen. Wie, wenn du und die Familie sozusagen heimfahrt nach Bosnien oder nach Kroatien, je nachdem, wo Verwandte leben, wie werdet ihr sozusagen, die ihr in Österreich lebt, als Flüchtlinge, als Arbeitsemigranten in der Heimat wahrgenommen?
Also es gibt ein unten oft verwendetes, beliebter Begriff Schwaben. Wir werden Schwaben genannt. Wir sind weder hier zu Hause noch in Bosnien oder in Kroatien. Also wir sind die, die das Geld bringen. Wir sind die, deren Kinder schlechte Muttersprache sprechen. Und wir sind diejenigen, die im Sommer Parkplätze wegnehmen. Also flüchten zu können, ist zugleich Fluch und Gnade. Gnade, weil du dein Leben gerettet hast, aber Fluch, weil du nirgends ankommst. Du bist nie mehr zu Hause. Und das ist etwas, womit jeder von uns fertig werden muss. Vielleicht manchmal bis Ende des Lebens nicht, aber das ist einfach Fluch, mit dem man leben muss.
Ich glaube, vielleicht, ich möchte jetzt den Nenad bitten, sozusagen, weil wir sozusagen jetzt auch geografisch, irgendwie thematisch auch in Ex-Jugoslawien angelangt sind, sozusagen mit dem Verhältnis zu den Flüchtlingen, wie er sozusagen seine Arbeit sieht oder ihn bitten, sozusagen von seiner Arbeit zu erzählen. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Der Nenad ist in Belgrad geboren und hat 1986 den Kriegsdienst verweigert in der jugoslawischen, also den Wehrdienst eigentlich damals in der jugoslawischen Volksarmee. Also zu einer Zeit, wo es noch keinen Krieg in Jugoslawien gegeben hat, wo Jugoslawien sozusagen noch als Staat als Ganzes bestanden hat. Und da es damals noch keinen Zivildienst in Jugoslawien gegeben hat, hat er sich dann 1988 entschlossen, Jugoslawien zu verlassen und hat dann die nächsten 14 Jahre sozusagen im Exil gelebt, die meiste Zeit in Hamburg. Und ist 1997 zurückgekehrt, allerdings nach Sarajevo, nicht nach Belgrad, und hat von 1997 bis 2002 in Sarajevo gelebt und hat 1997 im Herbst mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen in Sarajevo ein Zentrum für gewaltfreie Aktion aufgebaut, das seitdem sozusagen in Sarajevo beheimatet ist und seit 2002 auch in Belgrad eine Dépendance hat. Und dieses Zentrum für gewaltfreie Aktion bietet sozusagen Workshops an in den Städten, in den Dörfern in Bosnien und in Serbien, auch in Kroatien und also eigentlich in allen Staaten von Ex-Jugoslawien über gewaltfreie Konfliktbearbeitung und Bewältigung vor allem für Menschen, die in der Jugendarbeit, in der Erwachsenenbildung und in der Sozialarbeit tätig sind. Und also er ist so eine Art Friedensaktivist und versucht sozusagen mit dieser Arbeit, wenn man das so sagen kann, eine Aufarbeitung des Konflikts und ein Versuch sozusagen eines möglicherweise zukünftigen friedlichen Zusammenlebens zwischen den ethnischen Gruppen aufzubauen oder Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und ich möchte bitten, vielleicht, du kannst am besten über deine Arbeit berichten, dass du vielleicht kurz die Arbeit des Zentrums skizzierst und auch, wie du sozusagen auf die Idee gekommen bist, das mit anderen Aktivisten zu initiieren. Ja,
also Zentrum für gewaltfreie Aktion besteht aus zwei Büros, wie Christian sagte, in Belgrad und Sarajevo. Wir sind eine Organisation, funktionieren zusammen. Das sind Leute aus Bosnien, Kroatien und Serbien, die in einer Organisation, die nicht hierarchisch organisiert ist, arbeiten seit 12 Jahren und machen Friedensbildung in Ex-Jugoslawien, also von Mazedonien bis Kosovo inklusive, Mazedonien bis Kroatien inklusive Kosovo, Serbien, Montenegro und Bosnien. Wir haben sehr viel am Anfang Begegnungen organisiert, das heißt, es kamen Gruppen zusammen aus all diesen Gegenden, die ich benannt habe, zum Thema gewaltfreie Konfliktbearbeitung. Und mit den Jahren hat sich unsere Arbeit weiterentwickelt, dass wir neben Bildungsarbeit auch und Begegnung sich viel mehr mit dem Thema Umgang mit Vergangenheit befasst haben. In dem Bereich haben wir sehr viel mit Ex-Kombattanten in dem Dreieck Bosnien, Serbien, Kroatien gearbeitet. Es gab eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen, unter anderem eine von denen war auch in Wien. Das war die einzige Veranstaltung, wo Leute aus allen drei Volksgruppen oder Hauptvolksgruppen mit dabei sein könnten, weil es bei uns solche Orte kaum noch gibt. Wir haben Dokumentarfilme produziert, wir geben Bücher aus und wir haben eine Reihe von Partner und Partnerinnen und Organisationen, mit denen wir zusammen diese Arbeit machen, im gesamten Region. Wir sind aber nur 8 Festangestellte in diesem Kern von CNA, also Center for Nonviolent Action, Center for Nonviolent Action, ausmachen. Aber woraus besteht diese Arbeit? Also was wollen wir eigentlich? Natürlich hat sich die Situation in der Region geändert, seit 1997, als wir angefangen haben. Aber die Hauptprobleme, die ich benennen könnte, die immer noch sehr, sehr stark präsent sind, sind Hass und Angst, bestehende Feindesbilder und wie du in der Einleitung meintest, mit der Freiheit, dass man sich wohlfühlt oder zu Hause ist, dort wo die Freiheit ist. Und gerade diese Abwesenheit von Freiheit in unserer Region ist das Problem. Und das gemeinsame Leben, wie es vor dem Krieg gab, gibt es nicht mehr. Das heißt, Krieg hat Fakten geschaffen und sehr wenige Leute sind zurückgekehrt. Das heißt, es gab große Bewegung. Die Leute wurden vertrieben, umgebracht und ethnisch gesäubert, dieser schreckliche Termin, der Ihnen wahrscheinlich bekannt ist. Viele Leute leben immer noch im Krieg, in Köpfen, würde ich sagen. Das ist das eigentliche Problem und finden den Weg daraus nicht oder finden es sehr schwer, da wegzukommen. Sie spüren, es geht ihnen nicht gut damit, kommen aber nicht klar damit und wissen nicht, wie man es besser machen soll. Wir haben keine Rezepte, wir in CNA, und wir sagen Leuten nicht, wie sie es machen sollen. Was wir in unserer Arbeit tun wollen oder versuchen, ist Freiräume zu schaffen, wo sie sich begegnen können und über diese heikle Themen sprechen. Das heißt, wenn die Leute sich begegnen, die von ehemals feindlichen Seiten oder immer noch feindlichen Seiten, wenn die zusammenkommen, können sie an der Oberfläche sehr gut miteinander. Sobald es um heikle Themen kommt, dann zucken sie zurück, weil sie Angst davor haben, dass es so Konflikt kommt, Gewalt oder wie auch immer. Sie wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben aber einen Bedarf, die ehemalige Feinde zu treffen und mit denen durchzugehen über den Kriegserlebnis und so weiter und so weiter. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr viel mit den Ex-Kombattanten von den drei Seiten gearbeitet und das, was wir von ihnen sozusagen Rückmeldung bekommen haben, ist, dass sie sehr viel, also dass sie auch teilweise gar nicht bewusst, dass denen nicht bewusst war, dass sie diese Chance der Begegnung wirklich bräuchten, um, manche hatten gesagt, um mit mir selbst klarzukommen oder endlich mal ruhig zu schlafen nach so vielen Jahren oder auch nicht so dramatisch geäußert, aber schon, dass dieser Austausch und diese Kommunikation auch über sehr heikle Sachen, über Schuldfragen, über Verantwortung, über was man heute tun soll und muss, denen das Gefühl oder einen neuen Sinn geben. Die meisten Leute, die im Krieg teilgenommen haben, glauben fest und haben das auch damals geglaubt, dass sie etwas verteidigt haben. Es gibt eine kleine Anzahl, die ich jetzt ausklammere, von Verbrechern und so weiter. Aber 90% glaubten, würden zum großen Teil auch manipuliert, aber glaubten jedenfalls, dass sie was Gutes tun, dass sie etwas verteidigen. Das sind die Leute, mit denen wir heute arbeiten. Also sie tauschen sich aus über ihre Motivation damals. Manche von denen kommen in diesem Prozess zur Entdeckung, dass sie vielleicht betrogen worden sind oder dass das, was sie geglaubt haben, damals nicht richtig war. Und eine wichtige Sache, die würde ich sagen, fehlt in unserer Gesellschaft und die durch diese Kommunikation stattfindet, ist, sie erkennen den Schmerz des anderen. Und das ist ein Knackpunkt für viele. Und das ist das, was den Leuten fehlt. Wenn jemand heute noch in der Öffentlichkeit verneint Verbrechen, die passiert sind, oder versucht, sie zu verkleinern oder rechtzufertigen, dann ist es dann das Reißen der tiefen Wunden, die da sind. Und das passiert sehr oft, leider, bei uns. Und diese Anerkennung und Respekt zollen den Opfern ist unheimlich wichtig. Wir haben in diesen Jahren nach etwa, seit 6 Jahren arbeiten wir mit 6 Kombattanten und seit 12 Jahren machen wir diese Arbeit überhaupt, haben es erstmal geschafft, dass gemischte Gruppen von Ex-Kombattanten sich gegenseitig besuchen und mit den Mitgliedern aus den lokalen Verbänden sprechen und die würden rumgeführt und Orten, an dem die wichtig für dieses Gebiet sind, würden gezeigt. Das heißt, wenn es in Sarajevo war, dann gab es einen Mensch aus der Sarajevo Veteranenverband, der praktisch Gästen erzählt hat, was in Sarajevo passiert ist während des Krieges, aus seiner Sicht. Und das haben wir an verschiedenen Stellen in Bosnien gemacht. Also ein weiterer Punkt, wir haben mit diesen Leuten viel geredet und Begegnungen organisiert. Dazu kam es erst im Herbst letzten Jahres, nämlich sie haben auch Orte gezeigt, an denen nicht nur ihr Volk zum Opfer fiel, sondern auch Opfer der anderen. Und das war wirklich so ein Riesenschritt für alle Anwesenden. Das heißt, Orte, an denen Militär, zu denen sie selber zugehört haben, wurden besucht. Und dessen Militär hat dieses Verbrechen, sei es Mord oder Vertreibung oder was auch immer, diese Orte haben sie besucht und haben sie erzählt, was dort passiert ist. Und das hat schon, würde ich mal sagen, eine klare Verbindung zwischen diesen Leuten geschaffen und auch Überzeugung, dass man gemeinsam, wenn man ehrlich ist, den Weg öffnen kann und Weg sogar aufzeigen kann für die gesamte Gesellschaft, was Versöhnung sein könnte. Ich würde von niemandem verlangen, sich zu versöhnen. Ich denke nicht, dass ich das Recht dazu habe oder dass sonst jemand das Recht dazu hat. Aber ich glaube, das Recht zu haben, zu verlangen, dass selbst Opfer kein Recht haben, Hass zu verbreiten und unschuldige Menschen damit zu betreffen und wieder diesen Kreis des Unrechts weiter zu betreiben. Und ich denke, Ružica hat es schon gesagt, dass bei unserer Mentalität Problem zugeben eine Schwäche ist. Es ist, in unserer Mentalität gilt es nicht so. Es ist auch eine Schwäche, Meinung zu ändern. Es wäre praktisch eine Schwäche von dem abzutreten, was man während des Krieges gedacht hat oder gesagt hat oder gemeint hat. Wir wollen eigentlich langsam den Leuten Freiraum schaffen, dass sie ihre Rollen ändern können. Also auch die Kämpfer, das ist so eine Gruppe, die unheimlich starke Rolle spielt in der Gesellschaft. Niemand kann denen vorwerfen, ihr seid Verräter. Die haben irgendwie, viele von denen haben irgendwie Körperteile verloren in diesem Krieg. Mir kann das jeder sagen, ich bin ein Kriegsdienstverweigerer. Du hast ja nichts zu sagen, du hast ja gar nicht dabei. Aber wenn Ex-Kämpfer es tun, das ist eine unheimlich starke Botschaft. Und ich hoffe mal, dass wir dadurch zusammen mit denen, ich sage nicht, dass Zena das alleine macht, das tun diese Leute, dass wir gemeinsam erreichen können, dass es Beispiele für Versöhnung geben könnte. Ja. So viel vielleicht als Einleitung.
Bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich im Internet einen Artikel gefunden vom 10. März diesen Jahres über eine kürzlich durchgeführte Studie, die vom serbischen Ministerium in Auftrag gegeben worden ist. Das sind 2400 Kriegsveteranen untersucht worden, gesundheitlich und psychologisch untersucht worden. Und die Ergebnisse von dieser Studie sind, dass 84% der ehemaligen Soldaten unter chronischen Gesundheitsproblemen leiden. Mehr als die Hälfte haben psychische Störungen und Krankheiten. Ein Drittel leidet unter Alkoholismus und Depressionen. Jeder Fünfte hat das sogenannte posttraumatische Stresssyndrom erlebt. Und fast 10% leiden heute noch darunter. Und gekennzeichnet ist dieses posttraumatische Stresssymptom durch Albträume, durch Erleben von Flashbacks, was sich sozusagen äußert dann auch in Teilnahmslosigkeit, in Vermeidungsverhalten und in Übererregbarkeit. Und diese Symptome können so zum enormen Beeinträchtigungen des täglichen Lebens führen. Also das ist eine Studie aus Serbien. Eine ähnliche Studie hat es in Bosnien gegeben. Da hat eine Veteranenorganisation aus Sarajevo, die 55.000 Ex-Soldaten vertritt, gemeint, dass 11.000 ihrer Mitglieder unter diesem posttraumatischen Syndrom leiden. In Tuzla hat eine Veteranenorganisation erklärt, dass seit Kriegsende ca. 300 ihrer Mitglieder einen Selbstmordversuch hinter sich haben und 518 sich auch tatsächlich umgebracht haben. Und in Kroatien ist in den Medien gegangen, also Anfang März war ein Bericht über einen Kriegsveteranen, der nach einem Familienstreit um ein Stück Land 4 Menschen ermordet hat. Und seine Freunde und Verwandten haben erklärt, dass er seit Jahren unter dem posttraumatischen Stresssymptom gelitten hat. Also das sind so, sozusagen so Hinweise darauf, dass eigentlich der Krieg, der vor 14 Jahren geendet hat, eigentlich sozusagen mit einem, sozusagen, eigentlich in den Köpfen oder in den Familien oder in den bei den Personen eigentlich nicht geendet hat, sondern dass eigentlich ein Krieg weiter ausgefochten wird mit sich selbst und mit der Umgebung. Und wenn man bedenkt, dass das sozusagen jetzt einmal nur die Leute betrifft, die als Soldaten im Krieg gekämpft haben, aber dass es in der Region von den 16 Millionen Menschen 3 Millionen Zivilisten vertrieben worden sind und 200.000 Erfahrungen haben mit Internierung, mit Lagerhaft. Da kann man sich vorstellen, dass sozusagen die Dunkelziffer vom menschlichen Leid noch viel größer ist. Jetzt hast du gesagt, ihr seid 8 Personen in eurem Center. Angesichts dessen, sozusagen dieser dramatischen Situation, würde ich mal sagen, wie schafft man das sozusagen Kraft zu finden, da weiterzumachen? Weil das ja eigentlich ein langsamer Prozess ist, oder? Der ist ja nicht irgendwie ein Prozess, wo man macht ein Seminar mit Ex-Kombattanten und ein Wochenendseminar und am Montag in der Früh ist alles anders, als es Freitagnachmittag war, sondern das ist ja ein langer Prozess.
Naja, wir sind eine komische Gruppe, wir 8. Und es gibt ja verschiedene Leute da von verschiedenen Seiten und verschiedenen Motiven oder Kraftquellen. Und es gibt ja Leute, die irgendwie aus der Religion Kraft schöpfen. Es gibt Leute unter uns, die Atheisten sind. Was uns aber verbindet, ist das Glauben an das, was wir tun und das Glauben, dass Gewaltfreiheit eigentlich der einzige Weg ist. Und das ist, dass man mit Gewalt nichts erreichen kann. Und natürlich sind wir auch nicht alleine. Es gibt unheimlich viele Leute. Und ich denke auch, eben in Regionen, die sich damit befassen, nicht unheimlich, aber es gibt viele Leute. Und ich denke auch, womit wir uns Mut machen, sozusagen, oder versuchen uns immer wieder zu erinnern, ist, dass es immer eine absolute Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die für den Frieden ist. Also das ist eine klare Tatsache, eine überwältigende Mehrheit ist dafür. Die Leute wollen das, die sind auch sogar bereit, etwas dafür zu tun. Man muss irgendwie nur Wege schaffen, wie es konstruktiv, also wie konstruktiv gehen kann und wie zum Beispiel die Vergangenheit konstruktiv bearbeitet werden kann. Weil es wird Umgang mit Vergangenheit, sagt man. Also das ist ein Titel für Friedensarbeit. Also die Vergangenheit wird täglich auch von den Nationalisten und profaschistischen Kräften auch bearbeitet, in ihrer Art, wie sie es interpretieren. Und viele Leute werden neu traumatisiert dadurch, weil diese Ideologie lebt ja noch. Das heißt, wir kämpfen zwischen etwas, was immer noch lebendig ist. Es ist ja nicht nur in der Vergangenheit. Das, was wir heute tun, ist es nicht nur Bearbeitung der Vergangenheit, sondern versuchen irgendwie etwas daraus zu lernen, damit es nicht wieder passiert. Weil so, wie schlecht es ist, es kann wirklich sein. Es ist nicht unvorstellbar, dass es wieder passiert. Wenn wir wieder unsere Kinder erlernen werden, dass die anderen Feinde sind und immer Feinde bleiben werden und dass sie schlecht sind, ich meine, was soll sonst passieren? Und es gibt unheimlich viele solche Punkte an verschiedenen Seiten, wenn man sich die Geschichtsbücher anguckt, wenn man irgendwie Medien verfolgt und so weiter. Und natürlich ist es klar, dass Gruppen so wie wir es nicht erreichen können. Wir müssen auch die Wege suchen, wie wir das institutionalisieren. Wie wir diese vorhandene Mehrheit praktisch materialisieren, die da ist. Und es ist nicht leicht und es wird lange dauern. Es gibt starke Rückfälle immer wieder. Ich denke also auch, dass das, was mir selber Kraft gibt, ist, wenn ich manchmal nach solchen Begegnungen oder so, wenn ich die Leute sehe und mit denen rede und merke, was denn wirklich bedeutet hat, und wenn dieser Wille, etwas zu tun, nicht nur 2 Tage anhält, sondern wenn es über längere Zeit da ist und wenn sie bereit sind, sich zu engagieren und auseinanderzusetzen, sogar in Konflikt mit der eigenen Umgebung zu kommen, weil das bedarf Kraft und Angst und Mut. Weil erstmal wird man nicht verstanden werden in der eigenen Umgebung. Es wird ja nicht leichter gehen nach, sagen wir mal, diesen Begegnungen, wenn sie ihre Meinung ändern. Es wird erstmal schwieriger sein. Und das müssen sie irgendwie durchhalten. Also die Ex-Kombatanten, die in unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, sie wurden bedroht. Sie wurden angegriffen. Nein, das müssen sie durchhalten. Das bedarf auch Mut. Das tun sie, aber ich meine, alle Ehre für sie.
Also ein Grund, warum wir sozusagen in dieser Veranstaltungsreihe auch sozusagen uns mit Ex-Jugoslawien auseinandersetzen, obwohl das eigentlich die anderen Konflikte, die wir also behandelt haben, das waren politische Konflikte, keine ethnischen Konflikte. Oder würdest du auch sagen, dass es ein politischer Konflikt war in Ex-Jugoslawien oder in Jugoslawien? Oder?
Es wurde ethnisch ausgetragen, es wurde so manipuliert, dass die Leute sich plötzlich nur sicher fühlten in der Umgebung der eigenen Volksgruppe und fühlten sich bedroht. Ja, das würde politisch so gemacht. Ich denke nicht, dass es eine natürliche Lage ist. Selbstverständlich nicht.
Es war ein Zusammenbruch eines politischen Systems, in dem eine Gruppe der Menschen Privilegien gehabt hat, und das war die jugoslawische Armee. Und denen war es irrsinnig wichtig, Status quo zu behalten, dass sich nichts ändert. Weil die Rahmen, in denen sie waren, hat ihnen diese Privilegien erschaffen, und sie haben eigentlich für ihre eigene egoistische Interesse gekämpft, und diese ethnischen Gründe wurden dann sehr schnell ausgenutzt, weil man auch mit der Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht fertig geworden sind. Also es wurden immer so, es war eine Privatgeschichte, die uns erzählt worden ist zu Hause und die zweite, die in den Büchern drinnen stand. Und ich kann mich auch gut erinnern, ich komme aus einer kroatischen Familie, aus einem kleinen Ort, wo es immer, ich sah immer alte Frauen, die schwarze Kleider trugen. Und ich habe mich immer gefragt, wieso gibt es in diesem Ort überhaupt keine Großväter, keine Opas? Die waren auf der falschen Seite, sicherlich auf der falschen Seite, auf der Seite der Faschisten damals. Und die sind, unzählige Menschen sind verschwunden worden. Niemand hat im Ort von ihnen reden dürfen, weil sie auf der falschen Seite waren. Die Kinder, die Frauen haben Recht gehabt, ihre Männer zu begraben, zu finden. Und das war ein Teil der dunklen Geschichte in Ex-Jugoslawien. Man hat nur von einer Seite Opfer gesprochen und die anderen, die waren auf der falschen Seite, von denen hat man nichts sagen dürfen. Und ich habe dir auch gesagt vorher, ich habe immer an die Geschichte gezweifelt, weil das, was ich im Elternhaus hörte und das, was in den Büchern stand, hat miteinander nicht übereinstimmt. Und erst heute, wer die Medien verfolgt, weiß, dass man in Bergwerken in Slowenien Massengräber vor 2 Wochen entdeckt hat. Wer sind diese Menschen, diese Knochen? Wo kommen sie her? Wer hat sie umgebracht? Das ist ein Teil unserer finsteren Geschichte, die nie angesprochen und bearbeitet worden ist. Und das war Bruch eines politischen Systems, eines Regimes, der nicht unbedingt gerecht war. Also eher, du kannst dich mir anschließen, wir haben vorher darüber diskutiert.
Ja, ich glaube, dass so, daher kommt es, dass die Leute in diesem autoritären System, so, wir wurden auch so gelernt, wer anders denkt, ist unser Feind. Und die Leute waren schon in so einem Muster. Und dann haben sie einfach nur die Schablone ausgetauscht. Und es hieß wieder, wer nicht so denkt, ist unser Feind. Und die Leute waren vorbereitet dafür. Und sie waren schon. Ne? Es gab keine Kultur des Dialogs, der unterschiedliche Meinungen. Es kann fruchtbar sein, dass man unterschiedliche Meinungen hat, weil man das vielleicht zum Progress führt und so weiter.
Ja, es war kein Pluralismus der Meinung, dadurch, dass nur eine Partei bei uns damals gab. Und entweder du bist Teil der kommunistischen Partei oder du bist
Suspekt.
Genau.
Aber so im Nachhinein hat man auch das Gefühl, sozusagen, gibt es eigentlich eine Nostalgie nach Jugoslawien, nach der Zeit, wo es vielleicht weniger Freiheit gegeben hat, aber dafür, sagen wir, mehr sozusagen ein Zusammenleben in einem Staat, wo es sozusagen keine ethnischen Konflikte gegeben hat oder die sozusagen zugedeckt worden sind, aber man hat immerhin, Jugoslawien hatte eigentlich in den 50er, 60er, 70er Jahren in Europa im Westen eine positive Stellung, weil sozusagen es war nicht Teil des Ostblocks, es war, hat sich selbst als blockfreies Land definiert, als Vermittlerrolle zwischen sozusagen West und Ost. Gibt es da eine Art von Tito-Nostalgie als Reaktion auf den Bürgerkrieg, der in den 90er Jahren stattgefunden hat?
Ich habe nur Sehnsucht nach all meinen Freunden, die Serben, Kroaten, Montenegriner, Moslem waren. Das ist meine persönliche Sehnsucht, diese Menschen wieder zu erleben, zu treffen, mit ihnen reden, so im Kopf frei zu sein. Und, aber nach diesem Regime und Tito und so Zeit, ich weiß nicht, wir sind mit dem Krieg auch aufgewacht worden. Das war auch eine so Gehirnwäsche. Ich weiß ganz genau, als Tito starb, ich war ein Kind auf einem Fußballplatz mit meinem Vater. Wir haben uns das Fußballspiel angeschaut und dann ist alles totstill stehen geblieben. Und wir haben alle gedacht, jetzt wird sich ein großer Weltkrieg geben. Wenn Tito nicht mehr lebt, dann wird die ganze Welt explodieren. Alle Menschen haben geweint. Das heißt, also, wir waren nicht objektiv. Das war auch eine Zeit der Gehirnwäsche, wo man nur das eine gesehen hat und nicht die Welt und die Gesellschaft in alle seine Möglichkeiten. Es gab nur eine Möglichkeit, die in der wir gelebt haben.
Ja. Ich glaube, dass es Sehnsucht gibt nach diesen Zeiten im Sinne von mit Sicherheit verbinden, also ohne Angst, relativ ruhig und bescheiden leben. Das gibt es bei einigen sozusagen Leuten, die auch keine weitere Kritik ausüben würden. Also ich persönlich fühle keine Nostalgie oder Sehnsucht. Natürlich heißt es für mich nicht, dass dieser Krieg unvermeidlich war oder solche Geschichten. Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist absolut vermeidlich. Mit oder ohne Jugoslawien hätte es gar keinen Krieg geben müssen. Ich sehne mich nach Zeiten von, wo ich nicht Angst haben müsste, wie mich jemand anguckt, weil ich Nenad heiße, wo ich nicht überlegen müsste, darf ich da hingehen und wie werden sie mich empfangen, wo ich nicht überlegen müsste, ob mein albanischer Freund ein Problem in Belgrad kriegt, während er mein Gast ist, wo ich, also das Leben ist schwieriger geworden. Und natürlich war es in vielerlei Hinsicht einfacher damals und umso besser, aber ich würde nie behaupten, dass es irgendwie klasse war, weil also kein von den Kriegen, die folgten, war schon damals da, ganz sicher. Und die Art, wie mit der Geschichte umgegangen wurde und
ja. Das war die Zeit, in der man einander vertraut hat. Das, was am schwierigsten den Menschen fehlt, jetzt wieder einander zu vertrauen, dass die oder die gute Absichten haben und gut meinen mit uns, mit den anderen.
Okay. Vielen Dank. Ich möchte Sie jetzt so bitten, sozusagen, wenn Sie Fragen haben, die Fragen zu stellen. Also, wer möchte anfangen?
Wir möchten vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir das aufzeichnen und wenn Sie kurz aufzeigen, dann bekommen Sie ein Mikrofon von uns und sprechen Sie bitte ins Mikro rein. Danke.
Ich wollte gleich noch ad hoc fragen, weil Sie gesagt haben, ein Keim des Krieges ist dadurch schon entstanden, wie in Ex-Jugoslawien, also im Tito-Regime, mit Geschichte umgegangen worden ist. Da würde mich noch interessieren, was genau Sie damit meinen.
Das waren, würde ich sagen, sehr einfache und einseitige und ideologisch gefärbte Interpretationen.
Mit wenig Mitleid und Anteilnahme für die Opfer an der anderen Seite.
Und als Vorbereitung von den Kriegen aus den 90er Jahren, es würde über Jahre hinweg in Medien würden es historische Feuilletons öffentlich, die richtige Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg aus unserem jeweils nationalistischen Angle. Es wurde einfach ausgenutzt, weil also vieles wurde ausgeblendet, nicht erwähnt oder etwas angepasst, wie sie es haben wollten. Und deshalb natürlich, sie könnten, also wenn, als sie anfingen zu manipulieren mit dieser Geschichte, um zu beweisen, dass es Feinde dort oder hin sind, gab es immer ein Stückchen Wahrheit, an dem sie ihre Geschichte anhängen könnten. Gerade weil diese Wahrheit in der damaligen Zeit nicht sichtbar war. Ne? Also das waren die Fehler halt. Und diese Umgangsweise, wer nicht so denkt, ist ein Feind. Das heißt, man dürfte gar nichts anderes sagen.
Ich habe eigentlich nur an Veranstalter, möchte das auch noch einmal dazu sagen, das heißt, weil ich habe zum Beispiel, das heißt, oder beziehungsweise unser Verein hat sich ein bisschen beschwert, weil kein Bosniak bzw. Bosniakin eingeladen wurde und es hat sich heute für mich bestätigt, ja, das heißt, dass doch noch eine Meinung fehlt, einfach fehlt. Das heißt, Frau Ruzica hat sehr gut gesprochen, keine Frage, das heißt, und Sie sind sicher Friedensstifter und hier Nenad genauso, das heißt, aber es geht um das, das heißt, es gibt drei Völker in Bosnien, es gibt das heißt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Strömungen, aber jeder soll die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern bzw. seine Meinung zu sagen. Heute haben wir diese Möglichkeit nicht und deswegen habe ich das auch gesagt. Und Sie wissen ganz genau, dass es einen Krieg in Ex-Jugoslawien bzw. einen Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien gegeben hat. Damit sind wir sowieso nicht einverstanden und es gibt massenweise Beweise. Und wir, aber das regeln wir schon rechtlich und dort, was sein soll. Ja. Wir haben, das heißt, unser Verein hat auch Ende 2007 Dobro večer, Rusce, također. Unser Verein hat sich auch mit den systematischen Vergewaltigungen auch beschäftigt in Bosnien, die in Bosnien passiert sind. Und damals haben wir auch mit der Frau Magistra Selaus mitgearbeitet, das heißt von der Volkshilfe hier in Linz. Und es ist auch wichtig für mich zu wissen, das heißt, oder beziehungsweise für uns, wie viele vergewaltigte Frauen leben zurzeit in Oberösterreich? Wissen Sie das?
Das kann ich jetzt nicht beantworten. Weil
ich meine nicht die Namen, sondern ja, einfach den Zahl.
Nein, Zahl kann ich auch nicht sagen, weil ich habe nur in meinem Bezirk mit den Frauen Erstgespräche geführt und keine psychische Betreuung gemacht. Das heißt, über die Anzahl der Personen, die da leben und vergewaltigt wurden, kann ich jetzt keine Daten nehmen. Bei der Frau Lonika, Büro für Frauenfragen, kann man das vielleicht nicht holen. Aber wenn ich gewusst hätte, dass auch mich so komplett nicht vorbereitet.
In Bosnien sind das über 25.000 zurzeit, weiß man, weil es hat ein Projekt gegeben, das heißt von der EU finanziert. Es gibt über 25.000 Frauen, die systematisch vergewaltigt sind. Und damit sind wir jeden Tag oder beziehungsweise tagtäglich konfrontiert, weil ich studiere auch in Sarajevo und ich bin auch sehr oft in Sarajevo. Ich studiere auch in Linz, bin auch sehr oft, beziehungsweise lebe in Linz. Herr Nenad, es ist auch für uns sehr interessant, weil wir beschäftigen uns auch sehr viel, das heißt damit, mit der Umgang mit der Vergangenheit, beziehungsweise mit der Verantwortung. Es ist sehr schwierig und ich respektiere Ihre Arbeit wirklich und ich kann mir vorstellen, wie es Ihnen geht. Ja. Es geht aber nur um das heißt, ich hoffe, danach ein bisschen mehr Zeit haben, das heißt, dass wir uns auch persönlich kennenlernen. Aber ich möchte wissen, das heißt, wie sind die Dimensionen des Verbrechens? Wissen Sie das? Wie sind die Unterschiede, die Dimensionen des Verbrechens? Wie viele Opfer?
Aha, okay.
Das ist ganz von, ja.
In Prozenten, meinst
du? So allgemein, ja. Das heißt, Vergewaltigungsopfer, Massen, die Opfer in den Massengräber, die in Konzentrationslager inhaftiert wurden, die Opfer, die insgesamt umgebracht worden sind. Wissen Sie das?
Genau nicht. Ich kann Ihnen ungefähr sagen, Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Darum geht es wahrscheinlich. Ich habe kein Problem damit, natürlich. Mit der Wahrheit habe ich es wirklich nicht. Was den bosnischen Krieg betrifft, es ist absolut klar, dass die Mehrheit der Opfer bosniakische Leute sind. Also das ist irgendwie, Zahlen beweisen es. Es gibt ein Zentrum, sehr gutes, IDC heißt es, Research and Documentation Center in Sarajevo. Mirsa Tokaca leitet das. Der hat als erster endlich mal, es ist fast zu Ende, die Zahl der Menschenverluste, also Menschenverluste-Projekt heißt es, beinhaltet Namen und Umstände, wie alle Leute, die im Bosnienkrieg umgekommen sind, wie es dazu kam. Mhm. Und der ist ziemlich umstritten, aber das System, wie sie das gemacht haben, ist, glaube ich, bisher nicht, könnte nicht bestritten werden. Ich denke, das ist sehr ehrlich und gut gemacht.
Das heißt, die Anzahl, das heißt, statistisch kann man es natürlich akzeptieren.
Ja, in Bosnien gibt es nicht einmal ordentliche Zahlen, wo sie sich Menschen, die sich damit beschäftigen, einigen. Man spricht von Zahl 97.000 Personen und dann gibt es wieder über 100 bis 150.000, also die, je nachdem, aus welcher Quelle das die Daten kommen. Das ist unterschiedlich.
Ja, und Herr Mirsa Tokaca hat, glaube ich, das heißt, sein Zentrum hat diese statistischen Daten herausgebracht, dass insgesamt von getöteten Zivilisten über 83% Bosniaken waren. Es geht gar nicht, das muss ich uns nicht falsch verstehen, es geht gar nicht um Nationalismus oder so. Es geht um das, wenn wir uns wirklich mit der Vergangenheit, wenn wir das nicht zulassen möchten, dass wieder uns die ganze Geschichte, dass uns die ganze Geschichte widerfährt, beziehungsweise wieder passiert. Ja? Das heißt, weil die Mehrheit weiß nicht, wahrscheinlich von diesen Menschen ist das eigentlich egal. Aber mir ist das nicht egal, weil ich möchte auch in Bosnien weiterleben. Ich habe 3 kleine Kinder. Ich möchte nicht, dass meine Töchter vergewaltigt werden. Ich möchte nicht, dass mein Sohn in ein Konzentrationslager gesteckt wird. Das heißt, ich möchte wissen, ich möchte die Ursachen wissen und ich möchte mich, das heißt, wahrhaftig mit der Vergangenheit und mit der Ideologie beschäftigen. Sie haben gesagt, eine faschistische Ideologie. Welche ist die faschistische Ideologie, Ihrer Meinung nach?
Die andere Leute behandelt, als wären sie eine niedrigere Rasse oder weniger wert als sonst jemand.
Wer hat das gemacht? Es ist schwierig, überhaupt in Bosnien über Faschismus zu sprechen. Über Nationalismus auf jeden Fall. Also aber über Faschismus ja. Aber Sie haben gesagt, faschistische Ideologien.
Für mich ist es, was Milosevic gemacht hat, ich werde, weil ich einen serbischen Namen spreche, werde ich über meinen Garten sprechen. Milosevics Regime und das, was Sie gemacht haben, würde ich so beschreiben. Weil das ganz eindeutig darauf zielte, irgendwie andere Menschen auszurotten, verletzen, vertreiben, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Und welche Ziele?
Großserbien. Ich meine, was ist hier? Ein Quiz oder wie?
Ich meine, das ist kein Quiz. Die Menschen hier wissen das nicht. Glauben Sie, ich weiß, was ich mache?
Ja, es gibt hier Prozesse, auch juristische Prozesse, die ich sehr wichtig finde. Ich meine, können Sie auch selber sagen, was Sie meinen?
Ich möchte das von Ihnen hören. Ja.
So ein.
Ja.
Sie können sich
auch zu also ich würde vorschlagen,
ich gerne Ihre Meinung hören.
Sie stellen noch eine Frage, aber wirklich eine. Also Sie können auch ruhig ein Statement machen, aber vielleicht setzen Sie es.
Natürlich, ich kann das.
Setzen Sie es in eine Frage, die auch jemand hier am Podium beantworten kann.
Entschuldigung, ich muss etwas dazu sagen. Die Anzahl der Personen, die vertrieben, vergewaltigt, umgekommen sind im Krieg, das müssen die Strukturen in Bosnien uns diese Informationen liefern. Und ich nicht nenne ich oder Sie oder jemand, der in einem dritten Land lebt. Und ich glaube, dass diese ganzen Umstände bei uns, die Politik, derzeit alles diese Arbeit auch erschwert. Aber die Fakten und Zahlen werden wir.
Ein multiethnischer Verein, Frauen als Kriegsopfer, die in Sarajevo tätig sind, haben mit der Hilfe der UN, ein Projekt gemacht, 6 Monate lang, und sie sind zu den Zahlen gekommen. Das ist eine, Datenbasis oder so, dass über 25.000 Frauen in Bosnien vergewaltigt sind. Davon sind 99% Bosniakinnen. Ja, weil man auf Bosniak, das heißt, weil sie systematisch vergewaltigt wurden, ja, das heißt, ich respektiere jeden Opfer, keine Frage, aber wir müssen das auch wissen, es ist sehr wichtig, wie viele und warum, ja, warum ist der Völkermord in Srebrenica passiert und wahrscheinlich auch in Zvornik, Visegrad, Vlasenica, Bratunac, Rogatica und so weiter, warum?
Ich glaube, das sind alles,
wie können wir uns in der Zukunft
alles sehr wichtige Fragen, würde ich mal sagen.
Ich weiß, also, ja, okay, ich weiß.
Darf ich bitte auch was sagen?
Ja, ich weiß.
Ich glaube, dass man diese Zahlen heute nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, diskutieren können oder auch nicht zu einem Ergebnis kommen können. Weil ich glaube, Opferzahlen, also ich bin Historiker, also wenn man zum Beispiel den spanischen Bürgerkrieg anschaut, da streiten sich heute noch die Historiker, wie viele sozusagen Opfer gibt es auf welcher Seite.
Wir haben Massengräber und die Opfer werden gefunden und gezählt. Das ist kein politisches Mittel.
Das ist eine wichtige Frage und es wird auch sozusagen da in diese Richtung gearbeitet werden und das ist auch wichtig, dass man in diese Richtung arbeitet. Aber ich denke, jedes Opfer ist zu viel, ist genau um eines zu viel und jedes Opfer hat sozusagen das Anrecht, als Opfer wahrgenommen zu werden.
Natürlich.
Und es geht jetzt nicht darum, sozusagen zu sagen, das sind die Bösen, das sind die Guten. In Bürgerkriegssituationen ist es halt manchmal
so, dass
manchmal Täter auch zu Opfern werden und Opfer zu Tätern, je nachdem, wie es ist. Und ich denke, dass der Bürgerkrieg ich beharre sozusagen bei dem Begriff Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien, weil es ein Staat war, ein gemeinsamer Staat, der zerfallen ist. Und in diesem Zerfallsprozess hat es einen Bürgerkrieg gegeben, von Bürgern des Staates und Bürgern und Bürgerinnen des Staates Ex-Jugoslawien, die gegeneinander gekämpft haben, um was auch immer.
Aber ab 1. März 1992 können wir nicht mehr über Jugoslawien in Bosnien sprechen. Bosnien war ein unabhängiger Staat und die Bevölkerung hat es so entschieden. Das heißt, es gibt kein Jugoslawien mehr. Ja.
Okay, das haben Sie schon letztes Mal gesagt. Ja. Ich würde sagen, es gibt noch andere Leute hier im Raum, die eine Frage stellen möchten. Beziehungsweise...
ich wollte das kurz sagen. Ja.
Bitte.
Also was für mich wichtig ist, also Sie haben gesagt, Sie wollen nicht, dass es Ihren Kindern wieder passiert, was schon passiert ist. Ich will das auch nicht, dass es Ihren Kindern nicht passiert, dass es Ihren Kindern nicht passiert, dass es meinen nicht passiert. Egal welche Kinder.
Natürlich.
Es geht darum, dass sowas nie wieder passieren kann. Und ich denke nicht, dass wir sehr weit kommen, weil das, was die Leute benutzen sehr oft, ist, sie benutzen wahrhafte Beispiele aus der Geschichte, um Recht zu fertigen oder irgendwie Schuld zu schieben. Und was erreichen wir damit? Ja gut, Genozid in Srebrenica. Und was ist im Zweiten Weltkrieg passiert? Nee, so funktioniert das nicht. Es geht darum, also solche Ideologie, egal welchen Vorwahl sie hat, welchen Namen sie trägt, irgendwie... gegen sie
ich
zu
verstehe,
wehren
sie,
und anzukämpfen.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich hoffe, dass Sie auch verstehen, wie ich meine. Das heißt, die Dimensionen des Verbrechens sind, das ist ein Elefant und eine Ameise, ja. So groß sind die Unterschiede der Dimensionen. Und deswegen, das heißt, man versucht, oder überhaupt das, was Sie gerade erzählen, das heißt, diese Dimensionen zu vergleichen, ja, kann man gar nicht. Und zweitens, es ist unmoralisch, diese Dimensionen zu vergleichen. Jedes Opfer hat einen Respekt verdient, jeder Verbrecher soll bestraft werden, keine Frage, aber die Dimensionen soll man auch, das heißt, beanspruchen, um zu wissen, welche Ideologie dahinter steckt. Sie haben gerade gesagt, um ein Großserbien zu bilden, ja, das ist ein Plan dran, das existiert über 100 Jahren. Und das heißt, und Sie haben auch geschafft, was ist mit Republika Srpska, wo sind die Bosniaken in Republika Srpska, wo sind die Kroaten in Republika Srpska? Das heißt, und es gibt massenweise Berichte, dass man das gezielt gemacht hat, ja?
Okay, aber, ich will Sie einladen, ja? Weil solche Gespräche können wir sehr gut führen mit den Menschen in Bosnien. Sie sind ja oft in Sarajevo. Ja. Ich gebe mal eine Karte, wir können ja in Kontakt bleiben. Weil das sind nämlich die Gespräche, die dort ablaufen. Und ich denke, dass sich viele Bilder, mit denen man kommt, sehr oft kommt man zu dieser Begegnung mit der Absicht, ich will denen die Wahrheit sagen. Sie müssen es so sehen. In einem Gespräch erkennen Sie aber den Leid des anderen und erkennen, dass das, was denn widerfahren ist, nicht ganz in das Bild, mit dem ich komme, reinpasst. Und das ist da, wo sich diese Wahrnehmung und Bilder...
Alles, das stimmt alles. Und nur eine Minute noch, danke sehr. Ja. Aber wie gesagt, das heißt, es ist keine Frage, dass es so ist. Es geht nur um das.
Sie Ihre Frage, Sie kommen später nochmal dran, aber jetzt möchte bitte... Das daher und geben Sie das Mikrofon bitte ab. Ja. Das ist nicht die eigentliche.
Es war ja nicht uninteressant, diese Diskussion in den letzten 10 Minuten mitzuerleben. Ich möchte aber auf das Gespräch oder auf die Gespräche vorher zurückkommen. Die zwei Fragen oder Fragen auf zwei verschiedenen Ebenen bei mir aufwerfen. Das eine ist die Frage, wie bedeutsam sind das, was Sie, Herr Nenad, machen, wie bedeutsam sind diese Aktionen oder diese Aktivitäten bei den Menschen, die hier in Österreich leben? Wie erreichen wir diese Menschen? Und es verknüpft sich irgendwo mit der zweiten Frage oder auf einer anderen Ebene. Ich befürchte, dass wir hier in einer sehr intellektuellen Diskussion auf einem sehr hohen Level uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das zeigt die Wortwahl, das zeigt die Art, wie Sie argumentieren. Ich denke, das ist auch wichtig. Aber auch hier die Frage, wie erreicht das jetzt, ohne abwertend zu sein, Anführungszeichen, den gewöhnlichen Mann, die gewöhnliche Frau, die aus dem ehemaligen Jugoslawien hier bei uns in Österreich lebt. Wo können Sie die erreichen? Ist es wichtig, die zu erreichen? Und was wären dort die Zielsetzungen?
Frieden stiften in Österreich.
Ich halte es für wichtig. Ich halte es für wichtig, weil Diaspora sowieso hat einen bestimmten Einfluss. Aber nicht nur deswegen, sondern weil es Menschen sind, die mit dieser Last leben. Es ist nicht leicht, damit zu leben. Und viele sind mit ihren Bildern und in ihrem Hass in der Kriegszeit noch geblieben. Und ihre Blitzbesuche meistens sind oft schockierend, weil sie sehen nur, was schlecht ist. Es gibt unheimlich viel Schlechtes, was man sehr leicht erlebt. Aber es gibt auch einen Progress sozusagen. Und Ihre Frage könnte ich ja praktisch zurückgeben. Also ich halte es für wichtig, und das, was wir machen, kann eigentlich wenig Leute hier erreichen. Durch unsere Freunde und Partner, wie wir schon eine Veranstaltung hatten, das war ihre Initiative in Wien, und es wird eine im Herbst auch geben, oder ein paar vielleicht kleine Veranstaltungen. Wir sind so kleine Tropfen, die vielleicht geleistet werden können. Andererseits gibt es auch viele andere Akteure, die möglicherweise was beitragen könnten, aus der Region sozusagen. Es gibt Leute, die hier leben, die unheimlich viel wissen, mit denen man sich verbinden kann, mit denen man diesen Austausch, Kommunikation oder auch Streit suchen kann. Das können Foren sein, so wie wir versuchen, sie dort zu schaffen, können auch hier entstehen. Und ich halte es für notwendig, und es könnte sogar heilend sein, weil man hier doch etwas entspannter ist im Sinne von, dass man leichter lebt, immerhin. Ne? Also diese materielle Basis immerhin ist da, es lebt sich leichter. Und man hat vielleicht mehr Spielraum und Platz, sich zu engagieren. Ich würde mir wünschen, dass sowas geschieht. Ich weiß nicht, du lebst hier als Migrantin oder was?
Ja, ich möchte gleich die Frage an Sie stellen. Weil Sie gesagt haben, in Ex-Jugoslawien ist es doch so, dass immer noch eigentlich mehr ein Nebeneinander ist und das Miteinander zwischen den unterschiedlichen Gruppen bis auf einige Initiativen sich eher aufgehört hat. Ja? Jetzt ist es in Österreich so, dass die verschiedenen Volksgruppen oder Ethnien, die hier nach Österreich gekommen sind, ja durchaus auch Gemeinsamkeiten haben, also ein gewisses gemeinsames Schicksal, eine gemeinsame Probleme in der Fremde, im neuen Land. Ist das ein Ansatzpunkt, dass es vielleicht genau hier in der Diaspora zu mehr Kontakt zwischen den Ethnien kommt?
Ich glaube, dass sich die Menschen hier durch die geregelten Strukturen, geregelte Arbeit, weniger Gedanken machen über diese Friedensschritte. Sie haben ihre Ruhe. Jeder lebt eh mehr in seine Ethnie verankert. Und ich habe dir auch gesagt vorher, es ist ein großer Fortschritt, wenn sich die Menschen, die sich kennen und begegnen, ordentlich grüßen. Während des Krieges war das auch nicht möglich. Und ich kann nur von der Stadt sprechen, in der ich lebe, dass mittlerweile auch Menschen miteinander ausgehen, fortgehen, Kaffee trinken, plaudern. Aber dass es so großartige Initiative gibt, wie das jetzt deine Initiative oder von deinem Personenkreiszentrum, sowas ist es nicht. Und ich glaube, wie gesagt, die Menschen sind sehr beschäftigt mit dem eigenen Leben. Wie schaffe ich das in der Fremde, mit der Sprache, mit der Kultur zu kämpfen, Bildungssystem. Die haben andere Probleme da, hier. Genau die auch Österreicher haben. Und die wollen nicht viel damit zu tun haben. Während ich mich jetzt ein bisschen mit der Vergangenheit so auseinandergesetzt habe, ich habe auch ein paar Menschen angesprochen und habe gesagt, wir wollen nicht damit mehr zu tun haben. Ich möchte nicht als Migrant, als Flüchtling angesprochen werden. Ich bin Bürger dieses Staates, das interessiert mich nicht. In Bad Ischl, Bezirk Munden.
Ich möchte gerne eine Bemerkung machen und noch eine Frage anhängen. Die Bemerkung ist, also bezieht sich auf die Zeiträume. Sie haben gesagt, die Leute jetzt wieder, vorhin ja schon, also die hier Lebenden wollen damit wenig zu tun haben. Die Erfahrung, also zumindest in dem Raum, den ich ein bisschen übersehe, das sind die Gesellschaften rings um die Ostsee, etwas weit von hier weg. In diesen Gesellschaften, von Dänemark, Norwegen bis Russland, Baltikum, Polen, ist es eigentlich durch die Bank so, dass ganz wesentliche Fragen, die mit der Vergangenheit dieser Länder zu tun haben, mit der Kriegsvergangenheit dieser Länder zu tun haben, jetzt erst oder seit 10 Jahren vielleicht thematisiert werden. Also wir müssen damit rechnen, dass das Interesse der Gesellschaft oder das Interesse der hier lebenden Bosniaken, Kroaten und Serben und der Jugoslawen, ich kenne einige, die sagen, ich bin keins davon, ich bin nach wie vor Jugoslawe, ja, das ist ja, muss man ja auch im Kopf haben, dass das massive, ein wirklich deutliches Interesse, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, überhaupt erst in 30, 40 Jahren wahrscheinlich hochkommen wird. Weil, und das war auch in Deutschland war es ja ganz genauso, also bis mal von wenigen Schriftstellern abgesehen, bis eigentlich ein breiteres Interesse der Öffentlichkeit entstand oder die Bereitschaft entstand, sich diesen Fragen der deutschen Vergangenheit und der entsetzlichen Verbrechen, der deutschen Verbrechen zu stellen, das hat mindestens 20 Jahre gedauert, von einigen wenigen Schriftstellern abgesehen. Ne? Also man muss in diesen großen Zeiträumen rechnen. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird und ich bin auch überzeugt, je früher man damit anfängt, desto besser ist es, desto eher kann man vielleicht ein bisschen vorbeugend wirken, dass es nicht diese Auseinandersetzung der Vergangenheit nicht umschlägt in eine neue Verfeindung. Aber eigentlich müssen wir in großen Zeiträumen rechnen. Und jetzt die Frage, bezieht sich eigentlich auf die Vorvergangenheit dieses Konflikts. Der, wie heißt er mit Vornamen? Claudio Ertheim? Das kommt nicht auf den Vornamen. Also ein bekannter, großer Schweizer Psychoanalytiker, der sich mit diesen Fragen gerade im jugoslawischen Raum sehr beschäftigt hat, hat gesagt, Titos größter Fehler war, dass er die Auseinandersetzung mit der Geschichte im Zweiten Weltkrieg, also die Kämpfe zwischen Ustascha und also auf der kroatischen Seite und der serbischen Seite, vor allem am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Massenmorde, die es damals gegeben hat, die Vertreibung, dass er die Diskussion darüber systematisch unterbunden hat. Das war sein größter Fehler, weil das geschehen ist, weil es systematisch unterbunden wurde. Man durfte darüber nicht sprechen, du hast es erwähnt, konnte es überhaupt zu diesen neuen Verfeindungen oder zur Instrumentalisierung dieser Auseinandersetzung für den neuen Krieg, für die neuen Verfeindungen kommen. Und meine Frage ist also an euch, ob in der gegenwärtigen Auseinandersetzung oder nein, in der gegenwärtigen Thematisierung der Vergangenheit, im Umgang mit dem jugoslawischen Krieg, Bürgerkrieg oder Nicht-Bürgerkrieg, ja, ich verstehe sehr gut, was Sie sagen, dass man ja seit 1992 nun eigentlich da nicht mehr von einem Bürgerkrieg reden kann. Das kommt auf die historische Perspektive an, in der man das Ganze bewertet, wie auch immer. Also ob nicht in der aus möglicherweise auch die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs mitthematisiert werden sollte oder müsste, wenn man die Vergangenheit der 90er Jahre irgendwie bearbeiten will. Einen Satz noch, ich bin völlig Ihrer Meinung, alle Fakten, alle müssen auf den Tisch im Laufe der Geschichte. Ja, das ist ganz unzweifelhaft und es wird diesen Weg nehmen, wie in allen europäischen Gesellschaften. Es wird nicht anders sein. Im Laufe der Jahrzehnte werden mehr und mehr alle Fakten auf den Tisch kommen. Und das ist ein Prozess, den wir befördern müssen. Das muss sein, es ist unvermeidlich. irgendetwas zu verstecken, hat überhaupt keinen Sinn. Alles kommt auf den Tisch sowieso. Und je früher, desto besser. Und die Frage ist, wie gehen wir dann mit den Fakten um?
Vielen Dank. Wer möchte darauf antworten?
Also das ist richtig, was Sie sagen, dass man den Zweiten Weltkrieg thematisieren sollte und unseren, jetzt kommt auf den Zeitpunkt an, ab wann, wie, bis wann war Bürgerkrieg und ab wann nicht mehr Bürgerkrieg. Das ist mit Anerkennung des Postings. Ich würde so sagen, diese Knochen, die jetzt vor kurzem gefunden worden sind in Slowenien, darauf möchte ich eingehen. Das sind die Fakten, die verschwunden worden sind, verschwiegen vom Titus. Wahrscheinlich hat er auch davon was gewusst, nehme ich an. Sonst hätte man das nicht verschwiegen, sonst hätte das ganze System und Regime in Frage gestellt werden sollen in der damaligen Zeit. Und das hätte auch nicht passieren dürfen für ihn. Wie lange die Toten, also es muss immer für den Frieden, für die Heilung der Familien, der Völker, es muss jeder Mensch, der stirbt, es muss ein Ort sein, wo er begraben wird. Nur so kann in den Medien passiert, die Kinder werden entführt. Die Familie haben nie ihren Frieden, bis diese Kinder gefunden werden. So war auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Familien haben nie Frieden gehabt. Mit der Geschichte sind nicht fertig geworden. Wo sind unsere Toten? Begraben, verschwunden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Moment für diese Heilung, für diese Versöhnung. Das sind die Fakten, die, also meiner Meinung nach, sehr viel verschwunden, verschwiegen worden sind und dazu beigetragen, dass auch zu neuen Auseinandersetzungen Rechenschaft, Schuld, Vergeltung gekommen ist in unserem Bürgerkrieg. Ich weiß nicht, ob das genug deutlich war.
Ja, also eine Sache sehe ich halt als wirklich richtige Gefahr für die Zukunft. Und das ist meiner Meinung nach das gleiche Fehler wieder begangen wird, im Sinne von, dass der Krieg dazu dient, einem oder bei mehreren Völkern Opferidentität zu zeugen und zu schaffen und zu erhalten. Wir als dieses Volk sind Opfer. Und das würde so genutzt vor dem Kriegen in Kroatien, in Bosnien von serbischer Seite aus. Also die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg würde genutzt, und warum? Nicht praktisch eine Rechts- oder Straffreiheit zu erlangen vorab. Ne? Weil wir Opfer waren, sind wir halt ein Opfervolk, ein Volk, das, was weiß ich, immer nur Recht tut, werden jetzt vorbeugende Maßnahmen machen. Ne? Also ich vereinfache jetzt ein bisschen die Geschichte, aber so ungefähr lief das. Sie haben sozusagen eigene Bevölkerung vorbereitet darauf, dass das Unrecht, der begangen würde nachher, gerecht ist, weil das vorbeugend ist. Das ist Wahnsinn. Aber ich erkläre den Mechanismus. Und ich habe Angst, dass wieder sowas passiert. Dass es wieder diese Opferidentität als Schutz sozusagen uns, ne, vorbehalten, ne, jetzt haben wir sozusagen Kredit für die Zukunft. Und ich denke, man soll diese Lektion aus der Geschichte lernen. Und bei uns ist es noch nicht durch, glaube ich.
Aber bei uns waren bis jetzt alle Opfer und Täter, alle Völker, kann man so sagen.
Ja, aber alle sagen, sie sind Opfer.
Auf diese Nationen. Die Kroaten waren Täter und Opfer, und es ist auch jetzt in diesem Bürgerkrieg Wechsel stattgefunden.
Hier ist eine Wortmeldung.
Es passt jetzt nicht ganz zu diesem Thema, aber ich habe die Frage, wir haben ja den Wahlkampf, also Landtagswahlen heuer im Herbst, und Sie sind ja Vertriebene, und es wird, also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Wahlkampf von bestimmten Gruppierungen sehr auf Ausländer abgestimmt wird. So ausländerfeindliche Parolen sind ja schon genügend in Österreich. Und da wird ja wieder darauf abgezielt von einigen Parteien, wobei andere Parteien dagegen nichts unternehmen, das möchte ich auch mal dazu sagen, oder einige Parteien nichts, Und da wird ja wieder abgezielt darauf, wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise, wir brauchen unsere Arbeitsplätze für uns selber und, und. Also da gibt es ja dann wieder eine Ausgrenzung dort in diesem Land, wohin Sie vertrieben worden sind. Wie gehen Sie damit um? Also gibt es da Möglichkeiten, dass man sich selbst schützen kann als Vertriebene an einem Ort, wo man jetzt wieder vertrieben wird, wo man schon ein bisschen Heimat aufgebaut hat?
Sie meinen durch diese Parolen, die jetzt vor den Wahlen immer, also die Ausländer sind immer schuldig, durch die Aufklärungsarbeit, durch die Gespräche. Jeder Bürger, Bürgerin weiß, dass österreichische Wirtschaft nicht funktionieren kann ohne ausländische Arbeitskräfte. Weil die Bevölkerung altert und dass die Ausländer nicht diejenigen sind, die Arbeitsplätze wegnehmen, sondern die braucht man im Land.
Ich habe von Umfragen gehört, dass FPÖ und BZÖ gemeinsam einen unendlichen Zuwachs erhalten. Und das ist ja eine reale Bedrohung und die werden genau mit Ausländerthemen ihre Stimmen fangen.
Ich kann nur sagen, jede Partei, die ihre Stimme bekommt aufgrund des Ausschließens der Minderheiten. Und die Minderheiten werden übernimmt als die, die schuldig sind. Und die werden ausgeschlossen, hat etwas Faschistisches in sich. Und wenn ich diese Werbungsplakaten vor meinem Balkon stehend lese, da kriege ich also nur Bauchweh, Magenweh, da geht es mir schlecht. Da kommen also persönliche Erinnerungen an den Krieg und diese grausamen Dinge, die geschehen worden sind. Und dann denke ich mir, wo kann ich jetzt wieder flüchten? Muss ich schon wieder meine Sachen packen und müssen meine Kinder wieder ein anderes, sicheres Ort suchen? Und ich bin müde und ich möchte nicht mehr weggehen und Leben ist zu kurz und es hat überhaupt keinen Sinn. Und die anderen Parteien oder Zivilgesellschaft, die sollten, ich weiß nicht, es gibt viele Formen und Möglichkeiten, wie man was dagegen tut, sie sollten ihre Stimme erheben und sagen, also man kann immer gegen Propaganda wirken.
Also ich glaube, Entschuldigung, hinten war noch eine Wortmeldung.
Dem Zulauf, den Sie angesprochen haben. Aus meiner beruflichen Erfahrung, ich war die letzten Jahre über Streetworker in verschiedenen Städten in Oberösterreich und da erhalten sie den Zulauf paradoxerweise von migrantischen Jungwählern sehr ausgeprägt. Also wir waren mit dem Phänomen konfrontiert, dass, ich sage es jetzt vereinfacht, angepasste migrantische Jugendliche FPÖ und BZÖ wählen, weil sie sich gegen die unangepassten migrantischen Jugendlichen damit politisch zur Wehr setzen wollen. Abgrenzen. Zur Wehr setzen, wie immer, ja.
Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja, glaube ich, der, dass sozusagen in der Öffentlichkeit ja es eine gewisse sozusagen Mainstream-Haltung zu Flüchtlingen gibt. Also es gibt gewisse Vorurteile und Urteile über Flüchtlinge. Es gibt auch immer wieder die Aussage, na, die sollen doch gescheiter sozusagen nach Jugoslawien zurückgehen und dort die Heimat aufbauen, wo sie hergekommen sind. Das haben wir zum Beispiel, das haben wir nach dem Krieg ja auch getan, so mit dieser Argumentation oder mit dieser Haltung. Und ich glaube, wenn man dann sozusagen sieht, wie sind Flüchtlingsschicksale wirklich, also dass man als Flüchtling eigentlich zwischen den Stühlen sitzt, sowohl sozusagen hier in Österreich wird man nicht sozusagen akzeptiert oder anerkannt oder integriert. Man ist zwar geduldet, aber eigentlich Heimat wird es keine. Also Heimat ist dort, wo die Freiheit wohnt. Also so richtig frei kann man sich hier auch nicht fühlen. Und auf der anderen Seite aber das Land, wo man geflüchtet ist, dort ist man auch nicht mehr sozusagen zu Hause und dort wird man auch nicht mehr akzeptiert. Und um das zu sehen, glaube ich, ist es wichtig, sozusagen eine Art von sich hineinversetzen zu können in den anderen. Also das, was der Nenad sagt, nicht, was so seine Arbeit ist, die wichtige Arbeit in den Seminaren, dass man sozusagen das Opfersein des anderen anerkennt, das bedingt ja, dass man sich in den anderen hineinfühlen kann, um sozusagen auch die Position des anderen zu verstehen und auch sozusagen akzeptieren zu lernen. Und so ist es, glaube ich, auch ein Prozess, der bei uns stattfinden muss, dass man sozusagen auch als geborener Österreicher oder als Einheimischer sich hineinversetzen muss in die Situation von Leuten, die flüchten und die nach Österreich kommen. Das sozusagen zu brechen, dieses mediale Bild, das von Flüchtlingen oder von Migranten sozusagen immer wieder aufgewärmt wird und immer wieder neu verbreitet wird, das ist, glaube ich, das Schwierige an der Situation.
Aber durch die kleinen Schritte kann man das erreichen. Zum Beispiel wir von der Volkshilfe machen Vorträge und Workshops in den Schulen, wo wir dann bewusst über die Migrationsgeschichte, Kriegsflüchtlinge, Asylwerber, die Begriffe aufklären, Sensibilisierungsspiele machen, Rollenspiele, wo die Menschen dann in die Situation hineinkommen, wo sie wirklich körperlich was spüren und sich denken, ich bin lieber ein Österreicher und ich habe nicht gegen die Menschen, die geflüchtet sind, ich habe gegen sie überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich da geboren bin und dass ich weiß, wo ich hingehöre und ich lasse sie in Ruhe. Und ich glaube, dass diese Fremdenfeindlichkeit oft beruht auf dem Mangel an der Information. In den Schulen sind wir draufgekommen, dass den Jugendlichen oft wirklich Hintergrundinformationen fehlen über die Fluchtgründe, was ist ein Asylwerber, wie war damals in den 70er Jahren diese Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Ex-Jugoslawien, warum sind die Menschen da? Und wenn sie Informationen bekommen, dann sind sie froh und dankbar und gehen erleichtert nach Hause. Aha. Jetzt muss ich nicht den Menschen verurteilen, hassen und dulden. Jetzt weiß ich, warum er da ist.
Bitte.
Danke sehr. Ich möchte diese Opferrolle ansprechen, ja, weil ich denke, das heißt, ich gehöre zu den pro-bosnischen Kräften, das heißt, nicht ethnischen, pro-bosnischen, ja, weil aus meiner Sicht, und so sehen das auch mindestens 2 Millionen andere Menschen in Bosnien genauso, hat man, das heißt, weil man darf nicht vergessen, das heißt, die bosnische Regierung die ganze Zeit während der Aggression war multiethnisch, ja, weil das war nicht eine Ethnie, Mirko Pejanović, Tatjana Nikola Komarica, Stjepan Kljuić, die bosnische Generäle waren Jovan Divjak, Schieber und so weiter, das heißt, wir sehen das so und deswegen können wir auch keinen Bürgerkrieg akzeptieren, das heißt, Ziel war eigentlich, die Bosnien-Herzegowina zu zerstören. Aber es geht jetzt nicht um das, und deswegen kann ich nicht Versöhnung sagen zwischen Ethnien, weil mit diesen Menschen, die ihre Hände nicht beschmutzigt oder haben, muss ich mich nicht versöhnen. Diese Menschen, das heißt, aber auf anderer Seite, was wird dann von uns verlangt? Dass wir uns mit Verbrechern bzw. mit dem Verbrechen versöhnen. Und das wird in keinem normalen Staat passieren. Und für uns, glaube ich, ist in Bosnien das genauso unakzeptabel. Deswegen denke ich mal, was Jan sagt jetzt, die Opferrolle, das heißt, man soll eigentlich irgendwie erstens, die Opfer bestimmen den Ausmaß des Verbrechens nicht, sondern der Verbrecher. Ja. Das heißt, in Bosnien hat man nicht entschieden, dass ein Völkermord passiert. Aber ich denke, dass wenn man diese Dimensionen, weil Sie haben vorher gesagt, man muss die Opfer oder beziehungsweise das Verbrechen anerkennen. Ja. Und wenn Sie aber auf andere Seite sagen Sie, jetzt ist man das weggelaufen, aber es geht um das, das heißt, dass man irgendwie diese alles vereinzelt anschauen soll. So habe ich das verstanden. Das heißt, irgendwie trotzdem, dass Dimensionen sehr unterschiedlich sind, das heißt, man soll das anerkennen, aber auch nicht hervorheben, genau, das haben Sie gesagt, das heißt, dass man nicht in diese Opferrolle steigt und später dann irgendwie auch einen Bonus hat, um dasselbe zu tun.
Opferidentität, nicht Opferrolle.
Opferidentität, ja, genau das. Das heißt, was soll man dann machen? Das heißt, Opfer hat das nicht bestimmt, ja, dass das Opfer ein Opfer ist. Ich kenne sehr viele Opfer, ich bin kein Opfer, ja, ich sehe mich nicht als Opfer, aber ich kenne viele Opfer, ja. Lagerinsassen, vergewaltigte Frauen, Mütter von Srebrenica, viele Opfer kenne ich, das heißt, aber für mich sind das die echten Opfer, ja. Und andere, das heißt, vereinzelte Fälle, ja. Das heißt, aber wenn wir so sagen, aha, das heißt, das sollten wir nicht hervorheben, ja. Das heißt, diese Dimensionen, beziehungsweise diese Opferidentität, dass das nicht passiert, was soll man dann machen? Was sollen wir machen, wenn wir eigentlich diese
Dimension... Wer sind wir?
Wir in Bosnien, die Bürger Bosnien-Herzegowinas. Ich bin ein bosnischer Staatsbürger, ja. Ein Bürger Bosnien-Herzegowinas, wir. Ich möchte, dass das auch das funktioniert, dass das nach vorwärts geht. Aber es geht jetzt um das, meiner Meinung nach, wir sind überhaupt nicht so weit. Dass wir jetzt über, ich sage nicht Versöhnung, ich sage Aufbau des Vertrauens. Aber davor muss die Gerechtigkeit passieren, müssen diese Dimensionen passieren. Das heißt, muss man genau das anerkennen, muss man von dieser Ideologie sanktionieren, muss man diese Politik sanktionieren. Wenn das alles passiert, und genau diejenigen, das heißt, in diesem Ausmaß, in diesem Prozentausmaß, soll jeder die Verantwortung übernehmen. Und dann können wir über nicht Versöhnung, sondern über Vertrauen reden, ja. Und das meine ich, ja. Das heißt, und wir können das nicht einfach überspringen. In Bosnien wird das irgendwie uns sehr oft aufgezwungen, besonders von der Europäischen Union, dass wir das eigentlich diesen Prozess einfach überspringen, ja, und auf einmal uns jetzt wieder versöhnen und jetzt passt alles und so weiter. Es geht nicht. Das heißt, man muss dadurch einfach, ja. Wir können nicht so tun, wie dass es nichts gewesen ist, ja. Und wir müssen die Hintergründe auch hervorheben. Was soll man tun? Das heißt, wenn Sie sagen, dass wir in dieser Opferidentität nicht reinsteigen sollten, ja, was sollten wir dann tun? Danke sehr.
Ich liege mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Ja. Ich habe mit dieser Versöhnungssache auch ein gewisses Problem, wenn man sich mit jemandem versöhnen sollte und man hat aber eine Wut im Bauch und man kann einfach nicht, dann muss man vorher mal einen Konflikt lösen. Das habe ich mal gehört. Und das hat mir ziemlich gut getan, dass ich gemerkt habe, ich muss mich nicht gleich versöhnen, sondern ich kann vorher mal den Konflikt lösen oder der andere horcht mich mal an. Und ich weiß nicht, ich kenne diese ganzen Hintergründe nicht ganz genau. Ich weiß von diesem Krieg, aber ich kann nicht sagen, ich bin nicht von da, ich bin aus Österreich und ich habe im Laufe meiner ganzen Schulzeit immer nur die Kinder von diesen flüchtenden Familien kennengelernt, ja. Und ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, was brauchen die Menschen da? Was brauchen die Menschen in Bosnien? Was brauchen die Menschen in Slowenien? Was brauchen die Menschen da in Österreich? Weil die Diskussion dauert immer recht lang und jeder redet, was man nicht alles verloren hat und ich glaube, das ganz wichtig ist, dass man angehorcht wird und dass man sich gegenseitig zuhört und den anderen respektiert. Aber ich würde gern von Ihnen wissen, was man braucht, dafür den Schritt zu tun, dass man sie anhorcht oder was das für ein Gefühl ist, was befriedigt werden muss oder so.
Politik weg von Bosnien.
Darf
mir
das
braucht darf man. Ich bin schon fertig.
Habe ich richtig verstanden? Du hast gefragt, was soll geschehen?
Super tiefen Schmerz erlitten und das ist ein Wurstel, aus dem man einfach nicht mehr raus kann. Und da passieren nur weiter schreckliche Dinge und die können nicht so einfach aufhören und man kann sie nicht so einfach versöhnen, das geht nicht. Aber das ist ein tiefes Loch in jedem Menschen, eine tiefe Verletzung, die einfach furchtbar wehtut und von manchen vergraben wird, die anderen bluten, sagen wir mal so. Und irgendwas ist das, was die Wunde heilen muss, also irgendeine Medizin. Und das ist aber vielleicht für jede Seite ganz was anderes. Also, genau. Das ist das, was ich gern ja, wissen mich hat oder was nicht. Was die Menschen wahrscheinlich selber wissen wollen, aber wie man auf das draufkommt.
Ich habe versucht, einiges von dem, denke ich, habe ich schon gesagt, oder teilweise zumindest. Ich denke nicht, dass es für alle gilt gleich oder so. Ich denke aber, wenn es bei Ex-Kombatanten passieren kann, dass sie zueinander den Weg finden, um sich zu verstehen. Das heißt überhaupt nicht, sie würden gleich denken, sie würden genau gleich auf die Vergangenheit schauen, aber sie würden sich respektieren, sie würden sich verstehen und sie würden den Willen haben, miteinander zu kommunizieren und zu irgendwie bessere Zukunft aufzubauen.
Und drauf kommen, dass sie betrogen worden sind.
Ja, ja, gut.
Manipuliert. Ja.
Und das ist bestimmt anders bei verschiedenen Leuten. Es braucht mehr oder weniger Zeit. Dafür vielleicht wird es niemals passieren bei manchen. Das ist irgendwie unterschiedlich, aber nicht unmöglich. Weil sonst, also wenn man die Hoffnung aufgibt, dann wäre es alles sinnlos. Aber ich weiß, dass es nicht so ist, wirklich nicht.
Ich möchte nicht, dass sozusagen Ihre Frage da verloren geht. Um es zusammenzufassen, ich glaube, was du gesagt hast, ist sozusagen, du hast Angst vor einer Art von Opferidentität, wo man sich sozusagen auf sein Opferkonto was hinaufbuchen kann für zukünftiges Unrecht.
Genau.
Und was von Ihnen gekommen ist, war sozusagen, wir müssen zuerst einmal entscheiden, wer ist Opfer, wer ist Täter. Wenn wir das entschieden haben, wenn sozusagen die Täter ihre Täterrolle bekannt haben und die Opfer sozusagen auch anerkannt worden sind in ihrer Opferrolle, dann erst kann man sozusagen von einer Versöhnung sprechen oder dann kann man erst sozusagen eine Art von Aufarbeitung machen oder gegeneinander zugehen. Aber zuerst muss sozusagen klar sein, wer Täter, wer Opfer ist, wer Aggressor, wer welche Seite sozusagen das ist. Und implizit kommt dann zum Ausdruck, dass Bosnien-Herzegowina sozusagen als Staat Opfer war und das Ergebnis soll sein, Jugoslawien oder Serbien ist sozusagen die Täter oder überwiegend die Täternation oder die Täter, die sozusagen diesen Staat Bosnien-Herzegowina angegriffen haben. Also das ist sozusagen der Hintergrund, ne, würde ich mal sagen.
Also ich glaube nicht an kollektive Schuld und ich glaube nicht, dass es kollektive Opfer gibt. Ich glaube an kollektive Verantwortung. Und das bedeutet für mich, wenn ich diesen Namen trage, dann muss ich mir bewusst sein, dass allein mein Name bei jemandem möglicherweise Angst oder schlechte Emotionen verursachen kann. Das passiert wirklich. Ich habe nichts dafür, ich bin nicht schuldig dafür, aber ich soll es in Kauf nehmen. Ich soll verantwortlich damit umgehen, was im Namen meines Volkes getan würde, egal ob mir die Volkszugehörigkeit wichtig ist oder nicht. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass man die Wahrheiten über Kriegsgeschehnisse, über Kriegsverbrechen kennt und bekennt und natürlich Respekt zollt allen Opfern dort. Aber ich werde mich nicht schuldig fühlen, weil ich habe es nicht gemacht. Und die Erwartung, wenn es die gibt, dass ich mich schuldig fühle, leider werde ich enttäuschen. Es kommt manchmal vor, wirklich. Und es tut mir leid, aber ich versuche dann mit Leuten zu kommunizieren darüber. Ich bin es wirklich nicht. Und ich renne nicht davon, die sozusagen Täter in meinem Volk aufzuzeigen. Mir ist es egal, aus welchem Volk sie sind. Ich gewinne oder verliere nichts damit. Und ich denke nicht in dem Sinne, dass man von, also dafür dienen die juristischen Prozesse, aber genau die bestimmen individuelle Schuld. Es ist keine kollektive Schuld, die sie bestimmen. Zumindest die für Verbrechen geführt werden. Ich finde es eigentlich schade, ich halte es ein Verbrechen gegen den Frieden. Diejenigen, die Krieg gestartet haben, vorbereitet haben und auch vielleicht still mit unterstützt haben. Vielleicht habe ich nicht selber dann, das heißt, ich Waffe getragen, aber war da hinten und habe so gemacht. Ich denke, die Leute haben auch moralische Schuld und Verantwortung dafür. Das wird aber kein Gericht messen. Damit muss jeder mit sich selbst irgendwie klarkommen. Und das ist ein Prozess, den ich sehen will. Aber der wird nicht leicht gemacht und es wird nicht damit geholfen, wenn man die Bilder vereinfacht und man sagt, da sind die Schuldigen und da sind die Opfer. Also so ist es nicht. Weil es gibt auch unter Bosniaken, die am meisten Opfer hatten, es gibt welche, die Täter sind, die Verbrecher sind. Und das macht diese Opfer nicht kleiner deswegen. Das ist so, wie es ist. Die Zahlen sagen alles. Ich meine, das ist es. Man braucht da nicht irgendwie weiter zu tun. Also man soll einfach die Wahrheit erforschen.
Und ich glaube, dass man sich auch nicht über die Anzahl der Opfer, die Zahlen der Opfer auf der eigenen Seite Gedanken machen muss und wissen, es ist auch irrsinnig wichtig für diesen diese Versöhnung, dass man weiß, wie viele Opfer auf der anderen Seite sind. Für mich war befreiend, als ich erfahren habe, dass 10.000 Serben von den Ustascha getötet worden sind im Zweiten Weltkrieg. Und das waren Kroaten. Und dann, das ist wichtig, die Zahlen der anderen auch zu wissen, anerkennen und nicht sich nur über die eigenen Zahlen zu beschäftigen. Das ist ein Teufelskreis, da kommt man nicht raus. Und da bleibt man in der Opferrolle.
Ich wollte noch, also vieles ist jetzt eh schon gesagt worden, noch einmal auf etwas hinweisen, was ich glaube auch noch sehr wichtig ist, was passiert auf der personalen Ebene sozusagen mit Leuten, die persönlich Post-Traumatic Stress Disorder Symptome, also ehemalige Soldaten, aber auch Frauen, die vergewaltigt worden sind, Leute, die in Internierungslagern waren und so weiter. Was macht man mit solchen Leuten sozusagen auf der individuellen Ebene an Heilungsprozessen, an Möglichkeiten, wie Sie persönlich für sich mit diesen Situationen umgehen können? Was kann man da an Unterstützung dafür geben? Und das andere ist diese politische Verantwortung, nicht? Also, ich würde durchaus auch sagen, Versöhnung kann es letztlich nur zwischen Personen geben. Also es ist nicht etwas, was Staaten oder Politiker stellvertretend für Staaten, für alle machen können. Es ist wichtig, Gesten zu setzen in diese Richtung, das glaube ich schon. Aber jetzt wirklich sozusagen stellvertretend für ein ganzes Volk oder Staat oder Religion zu handeln, das geht nicht in diesen Dingen, sondern da kommt es wirklich auf die persönliche Ebene drauf an. Wobei die politische und strukturelle Ebene ganz wichtig ist, weil sie natürlich dafür Wege öffnen kann. Und die Aufarbeitung der Zahlen und das Herausfinden der Wahrheit ist ein ganz wichtiger Weg dafür. Es ist ein ganz wichtiger Weg dafür zu sehen, was die anderen auch erlitten haben und was sie gemacht haben und was wir selber erlitten haben und was wir selber gemacht haben, wen ich mich denn eben identifiziere oder identifizieren lassen muss mit einer bestimmten Zuschreibung, als in dem Konflikt eben vor allem ethnischen Zuschreibungen. In anderen Konflikten waren es vielleicht mehr politische Zuschreibungen, Kommunisten oder Faschisten oder sonst, oder religiöse Zuschreibungen, die Muslims und die Orthodoxen und die Katholiken. Das sind ja alles Zuschreibungen, mit denen die natürlich in gewisser Weise richtig sind, aber nie meine ganze Person ausmachen können. Selbst wenn ich Katholik bin zum Beispiel, dann heißt das nicht, ich bin das nur. Sondern es ist immer ein bestimmter Aspekt und es ist nicht meine ganze Identität. Und ich denke mal, auf der persönlichen Ebene geht es auch viel darum, diese Identität zu finden, auch für sich selbst vielleicht wiederzufinden, um fähig zu sein, auch mit anderen dann über solche Sachen sprechen zu können. Dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist.
Vielen Dank. Möchte jemand dazu was sagen? Oder?
Ich glaube, dass die Versöhnung zuerst auf die... Die Zahlen, Fakten anerkennen, die Fakten aus der Geschichte, die kann niemand mehr verleugnen. Es gibt genug Fachleute, Kräfte, die daran arbeiten. Ich frage mich heute, wie viele meine Freunde, die ich habe, Serben, Moslem sind. Daran kann ich messen, inwieweit habe ich mich persönlich entwickelt und verändert und versöhnt mit der Vergangenheit. Wenn ich mich jetzt nur mit den Kroaten umgebe, dass meine ausschließlich einzige Freunde sind, dann muss ich mich fragen, ist ein Stück von mir verloren gegangen, wo stehe ich? Das ist so meine persönliche Ebene, wo ich denke, da kann ich etwas dazu beitragen, dass diese verlorene multikulturelle Stadt oder Staat weiterlebt. Und ich glaube, ich habe es bei mir funktioniert das sehr gut in meinem Leben. Ich habe Bosniaken, ich habe Serben während des Krieges in Bosnien, mein Vater war Kroate, da haben sie gegen Serben gekämpft oder umgekehrt, leider Gottes. Und meine beste Freundin in Babišl war die 4 Jahre, also war eine Serbin. Und ich glaube, dass die Menschen aus diesen nationalen, ethnischen Schranken hinausgehen sollen und man sucht sich immer über die sozialen Schichten die Menschen. gemeinsame Interesse, gleiche Musik, was habe ich studiert. Man sucht sich immer Menschen, die gleiche Interesse haben und nicht nur nach dem nationalen Schlüssel. Und das, ja, das ist so mein.
Also ich habe noch jetzt 3 Wortmeldungen. Also ich glaube, wir machen jetzt eine letzte Runde. Mag noch jemand irgendwie noch zu den 3 noch jemand was dazu sagen? Ein 4. vielleicht oder so? Okay, dann lassen wir es dabei, bitte.
Ja, ich möchte eine Frage an den Lennart richten. Ich kenne die Arbeit seiner Organisation vergleichsweise gut und ich bin also begeistert auch davon. Dennoch möchte ich fragen, was denkst du darüber, kann Verständigung auch zu schnell herbeigeführt werden? Ist das ein Gedanke, der dich und der euch in eurer Arbeit beschäftigt? Wie geht ihr damit um, dass Dinge auch Zeit brauchen? Das ist das eine. Und das andere, ein Kommentar noch zu einer kurzen Bemerkung von Ihnen. Sie haben gesagt, es gibt einen Mainstream, so habe ich es verstanden, der eine gewisse Feindlichkeit und Abneigung gegenüber Flüchtlingen und Zuwanderern artikuliert. Als positive Tatsache möchte ich dagegen halten, dass sich eben Meinungsumfragen in der Regel sehr oft irren, wenn sie die Wählerschaft der Freiheitlichen und des BZÖ schätzen sollen, weil sich die Leute noch fürchten, sich dazu zu bekennen. Und diesen Umstand sollen wir ernst nehmen. Das ist noch ein Kredit, den wir haben.
Naja, also wie gehen wir damit um, dass es Zeit braucht? Als wir die ersten Runde von öffentlichen Veranstaltungen mit den Max-Kämpfern organisieren wollten, 2002, war es ziemlich schwierig, Partner zu finden, lokale Partner, weil die Leute, vor allem in Bosnien, hatten sie Angst, egal wo wir angefragt haben, dass es zu Gewalt kommt, weil jemand von der anderen Seite 6 Kämpfer kommt. Und die meinten, nee, das können wir nicht machen, da wirft jemand eine Granate, Handgranate oder so, sollte man lieber lassen und so, und braucht Security und so weiter. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und es war okay. Und wir haben es abgewogen, natürlich. Und mit den Leuten, die teilgenommen haben. Wir haben alles, was wir wussten, mit denen geteilt. Und ich denke, es war gar kein Problem sogar. Nicht nur, dass es durchging, sondern viele Leute haben gesagt, Mensch, wieso habt ihr sowas nicht früher organisiert? Sowas hätte noch vor 5 Jahren passieren müssen. Und ich denke, sehr oft sieht es so aus, als ginge das gar nicht. Wenn man es dann aber macht, dann kommt es leichter durch. Also es hängt davon ab, ob man die Art und Weise, wie man die Leute anspricht, trifft oder nicht. Also wenn man die Leute irgendwie beleidigt oder irgendwie auf irgendwelche schiefe Sachen da unterbringen will, dann wird es nicht klappen. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie zusammenbrechen. Und ich will, dass wir damit umgehen und ich versuche nicht zu zwingen, als Eisbrecher zu fungieren. Also nicht denen zu sagen, es ist zu früh, mir ist alles zu spät. Ich habe keine Zeit und ich will nicht warten. Ich will, dass wir immer versuchen, Sachen zu machen. Das wiederum jetzt mit den Orten der Verbrechen, gemeinsame Besuche. Weißt du, die Leute denken, sag mal, spinnt ihr? Da sollen irgendwie Serben in Tuzla an den Mord gehen, wo 75 Kinder umgebracht worden sind und die waren auf der anderen Seite. Kann das passieren? Ja. Und das brauchen sie sogar. Es hört sich unglaublich an, aber ich weiß, also man kann ja als verschiedenen Beispiel sehen, das dauert 30, 40 Jahre, ich will nicht so lange warten, ich kann nicht. So, und wir fühlen uns so. Und ich sage ich, dann spreche ich auch für Adnan und für Tamara und für Ivana und weißt du, Sanja, meine Kolleginnen und Kollegen, die mit mir das machen, die irgendwie nicht 3 Vertreter brauchen, um zu sprechen.
Und wäre nicht in eurer Arbeit gute Ansprechpartner die Kinder aus binationalen Ehen? Zum Beispiel.
Es gibt viele Leute. Unheimlich viele. weißt du ja selbst, ne? Also 100.000 sogenannte Mischehen, wie schrecklich sie das anfühlt. Wie viele Kinder, die dann die Entscheidung treffen müssen, was sie sind. Schreckliche Entscheidung.
Aber ich glaube, dass man ein bisschen ein Stück weiter in Bosnien kommt. Meiner Meinung nach sollte man diese politischen Strukturen wechseln, die alten Strukturen wechseln. Das kann nur das Volk in Bosnien, nicht wir in Ausland. Es sind noch immer die gleichen teilweise, die Krieg geführt haben. Und es gehören junge, intelligente, gebildete Menschen an die Spitze der politischen Parteien in Bosnien. Das ist Das sind Personen, die noch immer belastet sind, die noch, ja.
Hinten, okay, dann bitte noch eine Wortmeldung.
Noch eine Minute, ja. Na, eigentlich ganz kurz, das heißt, das, was ich auch gemerkt habe, ich Herrn Nenad, das heißt, das sind zwei Dimensionen. Eine Dimension ist die politische Schuld, das heißt, wer hat den Krieg angefangen, das heißt, das müssen wir sowieso klären. Wir wissen das bereits, das heißt, aber okay, alle wissen das nicht. Ružica weiß das vielleicht, weil sie die jugoslawische Volksarmee in Bosnien gesehen hat, ja, oder weil wir die Belagerung von Sarajevo von der jugoslawischen Volksarmee erlebt haben und so weiter. Aber okay, das heißt, und die andere Dimension sind die Kriegsverbrechen. Das ist eine ganz andere Dimension. Das sind zwei verschiedene Dimensionen. Und weil Ružica auch diese Zahl angesprochen hat, das heißt, dass wir wissen, wie viele, aber das interessiert uns auch natürlich. Das heißt, ich habe vor 3-4 Tagen mit dem Vorsitzenden des Lagerinsassen in Bosnien-Herzegowina gesprochen, ja, und sie machen jetzt ein Projekt, das heißt auch sie sammeln Beweise, sie sammeln auch die Namen, und bis jetzt, das heißt, sie vermuten, dass es bis ca. 150.000 Menschen, die in Lager inhaftiert worden sind, das heißt insgesamt, ja, alle. Und davon sind 90% Bosniaken, 7% Kroaten und 3% Serben. Und überall, egal um welche Kriegsverbrechen das es geht, es sind ungefähr solche.
Woher stammen die Daten? Entschuldigung. Woher stammen die Daten?
Von Lagerinsassen Bosnien-Herzegowinas. Ja. Sie machen jetzt ja diesen Projekt. Wir können das auch danach besprechen, wenn du möchtest. Das heißt, und egal, ich habe mit Amr Maršević gesprochen, das heißt von diesen Kommissionen, mit mehrere Projekte sogar gemeinsam gemacht für vermisste Personen. Es gibt kein Massengrab in Bosnien, in dem Amr Maršević nicht drinnen war. Ja. Und das soll man erleben. Amr Maršević. Man soll das erleben, man soll in ein Massengrab reinsteigen, ja, um zu wissen, wie es ist, ja, wie sie sich anfühlt. Und das wäre für mich eine gute, eigentlich auch ein guter Weg, wenn man das möchte, ja. Es klingt vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber um die Vergangenheit oder zu absorbieren sozusagen, ja. Aber dass die Verbrecher in diesen Kriegs, in diesen Massengrab reinsteigen, nicht die Opfer, meine ich. Opfer sind schon drinnen, ja. Aber wie gesagt, das heißt, und diese Dimensionen, weil so wie ich das, wir hören das tagtäglich, das heißt, immer wieder individualisieren, individualisieren, individualisieren. Ich respektiere jeden Opfer, jeden unschuldigen Menschen. Ich muss das, weil ich aus meiner Menschlichkeit, schlussendlich, wenn ich das habe. Aber es geht um das heißt, wenn wir das individualisieren, und auf einer Seite haben wir 90% Menschen, die gelitten haben, und auf anderer Seite 7 oder beziehungsweise 3%. Es klingt vielleicht ein bisschen unmoralisch, aber es ist nicht unmoralisch. Ich weiß, worüber ich spreche. Werden wir, das heißt, wenn wir das immer wieder individualisieren, das heißt, diese Dimensionen vergleichen, diese Opfer, weil ich kenne diese Opfer, ich arbeite sehr viel mit Opfern des Völkermords schlussendlich, ja. Weil für mich sind das an erster Stelle die wahren Opfer. Die Opfer des Völkermords, ja. Das heißt, und ich weiß, wie sie sich fühlen, ja. Und genau das heißt, die Verbrechen zu individualisieren, macht diesen Opfer Angst. Genau das. Das heißt, diese Dimensionen nicht zu anerkennen, ja, und beziehungsweise zu respektieren, ja, und dementsprechend auch die Verantwortung zu übernehmen. Das muss in Bosnien passieren. Nicht einfach irgendwie das alles auf drei Seiten den Schuld verteilen und ja, und alle sind ein bisschen schuldig und jetzt sollte man es vergessen und jetzt muss man weiterleben. So werden wir nur zu einem neuen Konflikt kommen. So werden wir keine wir müssen durch diesen Prozess, es ist schwer, aber wir müssen dadurch. Also es gibt,
ja. Werden wir ja nicht entschuldigt für den Krieg in Bosnien?
Nein, nie. Nein.
Entschuldigung? Ja. Doch, klar.
Doch.
Ja. Entschuldigt.
Der Präsident, also ja. Ich weiß, dass ich den Kroaten gegenüber entschuldigt habe.
Ja, aber jetzt finden noch diese Prozesse statt, weil es geht um das, dass 8% der Wirtschaft in Bosnien zerstört würde. Und wenn Jugoslawien, wenn Serbien daran schuld ist, dann müssen sie auch bezahlen. Und das werden sie nicht machen, oder sie möchten das nicht machen. Und deswegen ist eine Entschuldigung, was wird.
Das ist ein anderes Thema. Es geht um die Versöhnung der Menschen, die Hass in sich tragen. Und ich glaube nicht, und Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche, dass nicht nur die Menschen, die aufeinander geschossen haben, den Hass haben. Da sind auch Kinder und Enkelkinder. Und das ist leider Gottes bei uns. Hass wird übertragen wie Religion, geerbt. Und damit müssen wir fertig. Und das sind diese kleinen Schritte, die der Nenad macht mit seinen Freunden, den Hass zu entschärfen. Das ist wie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Da müssen sich viele Leute, da muss zuerst Öffentlichkeit informiert werden, dass sowas gibt und alle müssen das zugeben. Und dann machen sich die Menschen dran, um diese Bombe zu entschärfen, dass sie nicht explodiert. Und das ist die Angst. Das ist das, dieser Hass, gegen den wir kämpfen müssen. Nicht nur die, die aufeinander geschossen haben. Wir wissen, dass dieser Konflikt auch in den Schulen in Österreich ausgetragen wird, dass die Kinder miteinander nicht unbedingt zu tun haben wollen, serbische, kroatische, bosnische. Das ist der Hass, der vererbt wird, weitergetragen. Nicht nur die.
Weil dieser Prozess nicht zu Ende gegangen ist. Beziehungsweise noch nicht zu Ende gegangen ist.
Aber ich glaube, jedes Kind schaut nicht Medien und liest nicht die Zeitungen. Die Eltern sind berufen worden, ihren Kindern die Wahrheit zu sagen.
Und schlussendlich, das, was mich erinnert, macht, ist respektvoll, das habe ich von Anfang an gesagt. Und ich möchte nur helfen, dass es besser wird. Das heißt, ich möchte nicht, ja. Das heißt, das ist sehr wichtig, das, was wir machen.
Meine Tochter ist 12 Jahre alt und sie hat mich über den Krieg gefragt, warum wir da sind und so. Und dann, nachdem ich alles erzählt habe, ich auch erzählt von dem Zweiten Weltkrieg, über Ustascha. Sie hat das Recht, auch das zu wissen. Ja. Nicht nur über das, was jetzt zuletzt passiert ist, Gründe, warum meine Eltern geflüchtet sind und heimatlos Leben lang verbringen würden, sondern was war auch vorher.
Ja, wir sind, glaube ich, am Ende noch. 2 Stunden heißer Diskussion. Vielen Dank, dass Sie sich so daran beteiligt haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass recht emotional und kontroversiell diskutiert wird und dass man sich auch einmal die Meinung an den Kopf werfen kann. Wichtig ist, dass der Respekt bleibt vor dem Gegenüber. Und mit diesem Respekt im Hintergrund kann man sozusagen auch die Wahrheit dann auch verkraften oder die Wahrheit dann dem anderen auch sagen. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr von dem weiten Weg von Belgrad und von Bad Ischl nach Linz gebracht habt und dass ihr euch sozusagen für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt habt. Ich ende sozusagen vielleicht mit 2 Schlusssätzen und mit 2 Statements. Zum einen einen negativen oder einen eher deprimierenden. Ihr habt gesehen, morgen wird eine Studie in München präsentiert von einem deutschen Wissenschaftler, der die Enkel von Vertriebenen aus Ostpreußen, von volksdeutschen Vertriebenen untersucht hat und der herausgefunden hat, dass diese Enkel noch immer Vertreibungsängste haben, noch immer sozusagen sich als entwurzelt fühlen in Deutschland und das sozusagen nach 60, 70 Jahren, dass das von der einen Generation auf die Enkelgeneration mittlerweile weitergegeben wird. Das ist sozusagen die negative Nachricht. Die positive Nachricht ist vielleicht das, dass man im Unterschied zu dem, was vor 50, 60 Jahren passiert ist, dass man heute Erfahrung hat, wie man damit umgeht, wie man mit traumatisierten Erlebnissen umgeht und wie man sozusagen das bearbeiten kann. Und die Arbeit von Nena zeigt irgendwie, dass es sozusagen, so blöd es klingt, aus anderen Konflikten, die in Europa passiert sind, dass man daraus lernen kann, wie Gesellschaften damit umgegangen sind und aus dieser Erfahrung dann auch sozusagen andere Gesellschaften davon profitieren können. Und das ist eigentlich auch der Sinn unserer Veranstaltungsreihe, dass man sozusagen den Horizont erweitert, auf Europa sieht, andere Gesellschaften sich anschaut, um dann vielleicht auch die eigene besser verstehen zu lernen. Und das leitet mich sozusagen über zur nächsten Woche, zum Schluss unserer Veranstaltungsreihe. mit Monika Flacke und Hans Tretter, wo es darum noch einmal geht, sozusagen zu diskutieren, im Vergleich ein Resümee zu ziehen, wie geht man in Europa in den verschiedenen Gesellschaften mit den verschiedenen Bürgerkriegs- oder Kriegserfahrungen um und welche Antworten kann uns sozusagen die Geschichtswissenschaft geben, die Friedensforschung, welche Hinweise kann uns sozusagen auch die Rechtswissenschaft geben auf der Ebene der Aufarbeitung auf sozusagen internationalen Gerichtsverfahren. Und ich hoffe, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind und dass nächste Woche auch wieder so interessant diskutiert wird. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch.
Danke.